Wir wollen zusammenkommen, um ein großes Thema zu studieren, das uns anscheinend in unserer Zeit immer mehr beschäftigt. Auf dem gelben Einladungsblatt steht ganz groß und fett gedruckt Zeichen und Wunder, Vollmacht oder Verführung. Und ein bisschen mehr Zeit wollen wir auch über das Phänomen der charismatischen Bewegung verbringen. Trotzdem geht es nicht darum, jetzt bloß Fakten zu liefern. Unser Referent ist ein wandelnder Computer auf Rädern oder auf Sohlen, was Daten und Fakten betrifft, sondern wir wollen wirklich von Gottes Wort her studieren, beobachten, nachsinnen, was eigentlich sein Aspekt und seine Antwort zu all diesen Schlagworten, Zeichen, Wunder und zu den Phänomenen auch in unserer Zeit sind. Ich bin schon richtig gespannt. Wir haben drei Abende vor uns. Wenn es wirklich darum geht, dass nicht menschliche Gedanken, die wir alle auch prüfen wollen, im Vordergrund stehen, sondern der Herr. Und weil wir unter uns sind, möchte ich mir gleich zu Beginn erlauben, dass wir jetzt still werden und ja nicht nur den heutigen Abend, sondern die kommenden Abende dem Herrn hingeben im Gebet. Alexander Seibel, Diplom-Ingenieur Alexander Seibel, wie das manchmal heißt, vorstehen. Manche dieser mehr zum alten Heu gehören, so die schon die 70er Jahre in Wien miterlebt haben, die haben den Alexander damals noch in Studentenaufmache erlebt. Ich glaube, man kann sagen, der Herr hat ihn seinerzeit verwendet, hier in Wien, um einige zum Herrn zu führen. Der Name ist nicht unbekannt. Ich weiß nicht, wie du über diese Zeit Ende 60er, 70er Jahre denkst. In grauer Vorzeit, vielleicht kannst du gleich kurz aufstehen, hat sich der Alexander besonders mit evangelistischen Vorträgen hervorgetan. Er hat Nahrungsmitteltechnik. Ich habe heute im Auto gerade wollte ich sagen, Lebensmitteltechnik habe ich gesagt, Nahrungsmittel heißt es.
Umgekehrt, Lebensmittel.
Ja, genau. Das werde ich wohl nie mehr lernen. Aber ich bin eigentlich auch zu einem anderen Schulungsvortrag hergekommen. Vielleicht kannst du einmal so ganz grob in groben Zügen deine Wiener Vorgeschichte darstellen. Und uns Österreicher interessiert schon die Frage, wie gibt es das, dass ein Österreicher nach Deutschland übersiedelt? Das muss schon irgendwie begründet werden.
Das hängt zusammen mit dem Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. In Deutschland ist die Lage ernst, aber nicht hoffnungslos. Und in Österreich ist die Lage hoffnungslos, aber nicht ernst, meinte jemand. Aber das ist auch nicht ernst zu nehmen. Das wäre also fast den Rahmen sprengen, diese verschlungenen Pfade. Es ging ja über die Schweiz, da habe ich meine Frau kennengelernt. Und wir wohnen jetzt...
Entschuldige, wenn ich das so einblende, seinerzeit, als er noch im Jugendkreis Großfeldsiedlung und so Vorträge gehalten hat, da hat niemand dran geglaubt, dass du jemals heiraten wirst. Es hat auch niemand dran geglaubt, dass er, entschuldige, wenn ich das so sage, jemals überhaupt eine Frau finden wird.
Ja, das...
Ich möchte damit einen anderen Mut machen, aufrichten.
Es ist tatsächlich so, der erste Eindruck von meiner Frau war, ich erzähle jetzt keinen Witz, mit sowas Unmöglichem möchte ich nicht verheiratet sein. Und wir haben trotzdem eine glückliche Ehe, weil uns eben der Herr zusammengeführt hat. Das wäre auch wieder eine Geschichte für sich. Mensch, du plaudest ja da all meine, na ja, gut. Aber ich möchte so viel sagen, es war dies eine außergewöhnlich schöne Zeit. Der Herr hat in seiner souveränen Gnade eigentlich einen Autounfall bewirkt, dass sehr viel Gebete auf die Österreicher konzentriert wurde. Wir waren ja damals nur so ein kleines Häufchen, du warst auch noch nicht gläubig, 69, und auf der Rückfahrt von der Marburger Studentenmission, diesem Treffen dort in Marburg, ich war dazugestoßen von der OM-Konferenz, hatten wir einen Unfall. Und es sah so aus auf den ersten Blick, als wäre jetzt diese österreichische Kerntruppe so die ersten Kontakte von OM eigentlich ausgeschaltet. Und Gott hat also das verwendet, dass da Hunderte oder auch Tausende gebetet haben. Und das war doch eine erweckliche Zeit. Ich muss das fast mit einer gewissen Wehmut sagen, wenn mich damals jemand bat, ob ich bereit wäre, für ihn eine Nacht zu beten, habe ich das gemacht. Jetzt nicht unbedingt von Mitternacht bis 8 Uhr früh, aber doch mehrere Stunden. Und wir wollen es zur Ehre des Herrn sagen, wir haben da wirklich große Dinge gesehen. Und es sitzt sogar manch einer da, wo ich jedes Mal beschämt bin über die Treue Gottes und wie Gott Gebete hört. Und ich soll eigentlich heute Abend über Zeichen und Wunder sprechen, aber eigentlich ist es für mich schon ein Wunder, dass ich hier wieder sein kann. Noch dazu ist es ein Thema. Na gut, vielleicht so viel aus einer Zeit, wo ich doch mit großer Dankbarkeit dran denke. Aber der Herr mich dann rausgeführt hat von Wien, ungeplant. Wann war das, Franz? 71 oder 72?
In der Phase ungefähr.
72, ne? 71 habe ich da meinen Diplom-Ingenieur gemacht. Ich habe zwar keine Mittel, doch eine Art von Titel, könnte man so sagen. Und rückblickend bin ich auch dankbar, dass ich rausgeführt wurde, weil ich hätte womöglich in guten Eifer manches von dem wieder kaputt gemacht, was der Herr in seiner Gnade hat aufbauen können. Das wäre wieder ein Thema für sich. Vielleicht kommt es noch darauf zu sprechen, wenn wir morgen dieses Thema der Vermischung aufzeigen. Vielleicht so viel, ein paar Sätze dazu.
Ich habe da ein paar Bücher in der Hand und ich glaube, dieses Buch ist da so aus grauerer Vorzeit. Du hast sehr stark in der Studentenszene gearbeitet. Vielleicht möchtest du überhaupt schon dem Buch, das gibt es ja noch zum Kaufen.
Das ist noch erhältlich.
Ja. Wir haben auch, damit komme ich, komme später noch einmal zum Büchertisch, wir haben eine Bestellliste auch, da könnt ihr manches, was diese Tage erwähnt wird, dann auch zusätzlich bestellen, sollte es nicht sofort greifbar sein. Relativitätstheorie und Bibel, was ist, in welche Richtung geht das Buch? Ist das mehr evangelistisch gedacht oder?
Also apologetisch evangelistisch. Und dieses Buch hat mir eigentlich nur Freunde gebracht. Oder fast nur. Man hört auch hin und wieder, wir wollen es nicht zu sehr übertreiben, wie dadurch Leute entweder im Glauben gestärkt wurden oder auch zum Glauben kamen. Das zweite Buch, da habe ich manche Hiebe bekommen. Da geht es nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, wird dann fröhlich evangelisiert. Das wird zum Teil auch das Thema sein und es ist kein angenehmes Thema des morgigen Abends, die Möglichkeit der Vermischung bei Gläubigen. Das ist nicht leichte Kost, denn hier steht jemand, der durch das Buch von Wilkerson dieser charismatischen Strömung sich geöffnet hat. Ich kann das bei der Gelegenheit gleich sagen. Interessanterweise ist Wilkerson jetzt so weit, dass er kein Zungenreden öffentlich mehr duldet. Weil es, wie Dave Hunt gefragt wurde, warum, it's always so disruptive. Es ist immer so störend und zerrupfend. Und ich habe mir dann die Hände auflegen lassen auf der Suche nach solchen Erfahrungen. Und ich darf das Zeugnis auch sagen, ich hatte innerlich eine Bremse, mir die Hände auflegen zu lassen. Und rückblickend ist mir das klar, diese Bremse war von Gott. Die Bibel sagt, die Hände legen niemanden zu bald auf. Und man ist da sehr großzügig geworden. Und dann kam mir eigentlich so wie eine innere Erleuchtung der Gedanke, nein, er ist ein Kind Gottes und eindeutig. Und ich bin Kind Gottes, da kann mir ja nichts passieren. Und ich musste einen Preis dafür bezahlen, weil es hat sich leider für mich erfüllt, was Paulus an die Korinther im zweiten Brief schreibt, wenn ihr einen anderen Geist bekommt, ertragt ihr das recht gern. Und das schreibt dann Leute, die er selber zum Herrn geführt hat, die er geheiligt nennt in Christus Jesus, und dennoch habe ich mich einem fremden Geist geöffnet. Das ist ein schwieriges, das ist ein undankbares Thema, aber ich sage den Leuten, wenn man das nicht begreift, dass es so etwas gibt, dann versteht man nicht, was sich heute abspielt. Und ich habe da eine deutliche, Kehrtwendung in der Therapie vollzogen. Das meinte ich auch andeutungsweise, dass ich dankbar bin, dass ich damals von Wien wegkam. Ich habe mich nicht geändert in der Diagnose, aber in der Therapie. Wie ist dann jetzt die Befreiung? Und auch da lauern Gefahren. Ohne dass ich sagen möchte, ich hätte alle Antworten. Da bin ich immer noch am Lernen.
Ja. Dazu werden wir so morgen einiges hören. Jetzt haben wir schon so recht gut mitten ins Thema gekommen. Ein evangelistisches Buch haben wir schon vorgestellt. Gemeinde Jesu endzeitlich unterwandert.
Das brauchen wir nicht vorstellen, weil das ist nicht mehr aufgelegt, genau, das wird nicht mehr gedruckt.
Viele kennen es. Zudem, da könnte man so mal ein bisschen mehr Zeit noch nehmen, das muss nicht jetzt sein. Ich würde sagen, du bist ja so mitten ins Thema reingekommen.
Ja.
Vielleicht kannst du über den heutigen Abend einen großen Überblick vermitteln und ich lasse dich an die Zeit. Wir wollen das so machen, wir werden jetzt einmal so ungefähr 40 Minuten Vortrag haben, dann werden wir eine kleine Pause machen und dann werden wir eine kleine Einheit noch einmal angehängt haben. Und dazu soll es dann auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Es kann sein, dass manches ein bisschen Fragen hervorruft und ihr sollt dazu dann ausgeliehen heute die Möglichkeit haben. Wir haben auch Tische aufstellen lassen. Das ist eine Schulung und ich hätte schon den Wunsch oder die Anregung, ihr werdet gleich merken, wenn der Alexander auf Temperatur ist, dann kann man sich das gar nicht alles behalten. Da ist es besser mitzuschreiben. Sonst könnt ihr später weder prüfen noch das Gehörte richtig einsetzen. Also dazu möchte ich anregen und der Herr möge dich segnen jetzt durch den Abend.
Haben wir noch eine Kreide?
Ja.
Ja, lieber Reinhold, besten Dank. Also für mich schon ein besonderes Vorrecht, wieder in meiner Heimatstadt zu sein. Ich bin ja angestellt von der Evangelischen Gesellschaft, die gehört zum Dachverband Gnada oder Landeskirchliche Gemeinschaft in Deutschland als Evangelist. Das ist eigentlich eine Erweckungsbewegung, die vor ziemlich genau 100 Jahren begann, diese Gnadauer Bewegung. Und der größte oder die größte pietistische Bewegung innerhalb des deutschen Sprachraums oder sagen wir mal in der Bundesrepublik. Und es hat sich eben auch eingespielt, ein gewisses Schwergewicht mit diesen Vorträgen und ich möchte vorweg sagen, es ist ein unangenehmes Thema. Es ist kein dankbares Thema, denn es gibt eigentlich keine Thematik, die so viele Spaltungen bewirkt hat, wie diese leidvolle Frage der Charismatik. Und ich möchte das einleitend kurz belegen, aus den verschiedensten Richtungen heraus. Die Baptisten in der Bundesrepublik stehen nicht in Verdacht, gegenüber der charismatischen Bewegung ablehnend zu sein. Sie haben sich eigentlich von Anfang an dafür geöffnet und einer ihrer Schlüsselleute, ein gewisser Wilhard Becker, war ja da die entscheidende Figur und hat ebenfalls eine höchst traurige Entwicklung genommen. Und sie haben jetzt im Raum Berlin so viele Spaltungen erlebt, dass dann die Baptisten selber durch ihren Seminardirektor, sie haben ja ein Ausbildungsseminar in Hamburg, ein gewisser Pastor Edwin Peter Brandt, die Frage stellte in einem Artikel von ihrer Zeitschrift Die Gemeinde, Juni 90, theologische Anfragen an die charismatischen Gruppen. Da fragt er, kaum zu verstehen ist die Tatsache, dass es unter Berufung auf den Heiligen Geist und seine Wirkungen häufig zu Spaltungen in den Gemeinden kommt. Die freien evangelischen Gemeinden, ich weiß nicht, wie weit die hier bekannt sind, das ist ein Zweig auch aus der Erweckungsbewegung des vorigen Jahrhunderts und haben nicht so viele wie die Baptisten, aber stehen doch noch konservativer. Die haben als die Bekenntnisbewegung kein anderes Evangelium, eine Bewegung, die sich im Jahre 1966 formiert hat, weil die Entmythologisierung Bultmanns immer mehr um sich griff und dann riefen sie auf, Rückkehr zum biblischen Evangelium. Als die Bekenntnisbewegung vor der charismatischen Bewegung gewarnt hat, schrieb damals noch der Gärtner, also das Organ der freien evangelischen Gemeinden, einen Artikel Bruderkrieg und kein Ende. Und so sieht es ja tatsächlich im ersten Moment aus. Also öffnen wir uns dieser Sache und wiederum genau das Gleiche beobachtet. Es heißt dann in einem Artikel der Oktobernummer 89, der Gärtner, und da steht eigentlich die Quintessenz. Es führte zu ständigen Auseinandersetzungen, zu Austritten und Spaltungen. Das ist weltweit das Resümee. Dass das nicht nur im deutschen Sprachraum so ist, ich habe da noch dazu kopiert einen Artikel aus IDEA, auch aus dem Jahre 89, Spaltungen in China, Protest gegen Charismatiker wo Hauskreisleiter sagten, bitte behaltet eure Missionare da von Hongkong für euch, wir haben schon genügend Probleme, aber was soll das, wenn die da kommen von Hongkong und sagen, wir müssen die höheren Gaben des Heiligen Geistes praktizieren, nämlich in Zungen reden und im Geist tanzen. Und in diesem schmalen Abschnitt, der da abgedruckt war, wird wiederum so eine Art Quintessenz dieser Strömung zu Papier gebracht. Verwirrung, Spaltung, Durcheinander. Und auch Sympathisanten dieser Bewegung geben zu, sie wird in die Kirchengeschichte eingehen als die Bewegung, die die meisten Gemeinden in unserem Jahrhundert gespaltet hat. Und ich zitiere einen unverdächtigen Zeugen, George Malone, er ist nämlich selber Zungenredner, und er sagte in seinem Buch Those Controversial Gifts, diese umstrittenen Gaben, das Zungenreden is the greatest friendship and oneness buster of our century. Es ist der größte Zerstörer von Einheit und Freundschaft in unserem Jahrhundert. Und jetzt steht hier jemand, der natürlich auch nicht von Natur aus besser ist. Und es ist also von diesem Bereich der Spaltung her ein unangenehmes Thema. Und man muss darum ringen, dass man das doch in Liebe sagt. Weil, liebe Freunde, ich möchte am liebsten sagen, liebe Geschwister, es sind tatsächlich oft unsere Besten, die es in diese Strömungen hineinzieht. Also wir wollen nicht über die Motive oder ihren Eifer oder ihre Hingabe richten, im Gegenteil. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt von dieser Colonia Dignidad in Chile. Habt ihr davon gehört? Kein Begriff. Ja, daran merke ich, dass ich doch in Österreich gelandet bin, in Deutschland. In Deutschland wüsste man davon, das ist eine ganz extrem sektierische Gruppe, geht auf einen gewissen Rudolf Schäfer, Baptistenprediger, zurück. Und der Vorwurf schwerster Menschenrechtsverletzungen, Folter, Psychoterror, er war ein Homosexueller und so weiter, Missbrauch und dergleichen. Und der hat von den Baptisten viele abgezogen. Diese Colonia Dignidad ist jetzt zum Glück also endlich aufgehoben worden. Pinochet hat die Hand darüber gehalten. Und da stand in Idee ein Bericht über diese Siedlungskolonie und da stand, es waren unsere besten und treuesten Geschwister, die dieser Rattenfänger Rudolf Schäfer verführt, betrogen, geknechtet hat. Das ist eine besondere Tragik, dass brennende Christen oft mehr gefährdet sind als fleischliche. Und ich möchte noch ein Beispiel aus dem Alten Testament bringen, um das ganz klarzustellen, dass wenn ich auch hier Namen nenne und gewisse Aussagen treffe und die wahrlich nicht leichtfertig, nachdem ich mich jetzt schon weit mehr als 10 Jahre mit diesem Thema auch befasst habe. Wir haben im Alten Testament berichtet, wie der König David den Befehl gibt, Israel zu zählen. Und wegen dieses Befehls begann die Plage über Israel. Und da muss sein Feldherr Joab ausziehen. Und dann heißt es, aber die Söhne Levi und Benjamin zählte Joab nicht, denn der Befehl seines Königs war Joab ein Gräuel. Er sagte auch zu David, der Herr, mein Herr verlange von mir alles, nur nicht das. Und da hat dieser Feldherr David, der Mann Joab, der kein geistlicher Mann war, er hat zwei Leute, die besser waren als er, nämlich Abner und Amasa, außerhalb des Krieges getötet und dadurch Gericht über sich gebracht. Er war ein fleischlicher Mann. Und da hat dieser fleischliche Joab viel klarer gesehen als der Mann nach dem Herzen Gottes, als dieser Mann David. Man hätte sagen können, Joab, wer bist du? David ist der Erwählte Gottes. David ist der Mann, den Gott erwählt, den Gott gesalbt hat, den Gott Siege gegeben hat, den Gott begnadet hat, wie kaum jemanden zuvor. Wer bist denn du? Und in dieser Frage stand der fleischliche Joab viel, viel klarer als der Mann nach dem Herzen Gottes. Also wenn wir auch gewisse Dinge durchschauen, wollen wir damit nicht sagen, wenn andere das nicht so deutlich sehen oder sehen wollen, dass wir deswegen besser sind. Wenn man seine Bibel kennt, weiß man, dass dies alles möglich ist. Aber jetzt zu diesem Thema Zeichen und Wunder, das von großer Aktualität geworden ist. Vorweg eine traurige Begebenheit. Es hat sich in Korea abgespielt im Zuge erwecklicher Versammlungen. Und da stand da so ein Evangelisations- oder Versammlungszelt. Und es wollten viele eigentlich zu diesem Zelt hinüber, aber es war die Brücke, weil gerade Hochwasser war, weggespült und jetzt standen etliche der Christen vor dem Ufer, konnten nicht hinüber. Und als man da so herumstand, auf einmal sagte ein Mädchen, ja, Moment, Gott ist doch derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, Petrus ist doch auf dem Wasser gegangen. Und dann haben, es waren dann zwei Mädchen, haben sie diese Bibelstelle, ich nehme an aus Matthäus 14, laut vorgelesen, sind in Glauben hinausgetreten und ihre Leichname wurden einige Tage danach aus dem chinesischen Meer gefischt. Und hier könnte man weinen, liebe Geschwister, weil hier war mehr Hingabe, als wir vielleicht haben. Hier war völliger Glaube. Ich kann meinen Glauben nicht besser beweisen, als dadurch, dass ich bereit bin, wirklich ins Wasser hinauszutreten. Kann es nicht besser beweisen. Hier war mehr Hingabe als bei manch einem von uns. Und endete in der Katastrophe, weil es mit falschen Lehren sich verbunden hat. Es gibt in Deutschland einen Mann namens Helmut Helling. Er war 20 Jahre in der Pfingstbewegung, 10 Jahre Prediger einer Pfingstgemeinde. Er trat nach 20 Jahren auf die Kanzel oder vor die Kanzel und sagte, liebe Geschwister, es ist alles falsch. Er erzählte haarsträubende Dinge und er sagte mir mal, ich kannte viele, die an ihren Glauben gestorben sind. Und er erzählte mir die Geschichte, als er noch in dieser Bewegung war, besuchte ihn ein anderer Pfingstprediger, erzählte die Geschichte einer Frau, die sich bekehrt hat und der man dann gesagt hat, sie soll doch die Tabletten absetzen und auf ärztliche Hilfe verzichten, denn Heilung ist angeblich nach klassischer Pfingstlehre im Opfer Jesu Christi eingeschlossen. Er trug unsere Krankheit, lautet da der Schlüsselvers aus Jesaja 53. Und dann hat die Frau das gemacht und sie starb. Und dann sagte dieser Pfingstprediger, es klingt zwar, wie sagte er, es klingt zwar scharf, oder ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, aber sie hat eben nicht völlig geglaubt. Und da sagte Helmut Helling, bitte stehe auf und verlasse meinen Raum. Wie hätte diese Frau ihren Glauben besser unter Beweis stellen können, als dadurch, dass sie bereit war, diese Tabletten abzusetzen? Also da spielen sich Tragödien ab, wo Leute einen Eifer haben, von dem wir manches lernen können. Und nochmals, wenn wir das jetzt aufzeigen, nicht von der Warte, dass wir die Besseren sind oder ich der Bessere sei oder der geistlichere Christ und so weiter. Das Thema Zeichen und Wunder möchte ich anhand einer Art Bibelarbeit aufrollen im Johannesevangelium. Es ist das Buch der Bibel, das das Wort Semaion, das griechische Wort für Zeichen, am meisten gebraucht. Kennt jemand das Buch von Benedikt Peters Zeichen und Wunder? Darf ich die Hände sehen? Weil dort könnt ihr das eigentlich ausführlicher nachlesen. Also für euch wird es zum Teil eine streckenweise Wiederholung sein. Ich nehme an, dass auch Benedikt da manche dieser Grundweisheiten oder Aussagen von Whitcomb, John Whitcomb, gelernt und gehört hat. Der war eigentlich für uns da der Augenöffner. Diese Kassette Modern Times and Biblical Miracles hieß die. Und er hat das sehr brillant dargelegt, wie das Johannesevangelium unter anderem die Aufgabe hat, darzulegen, dass das Wort die Zeichen übernimmt. Ich denke, ihr wisst diese Grundeinteilung, die vier Evangelien, die vier Naturen Jesu, Matthäus der König, Markus der Knecht, Lukas der Mensch und Johannes Gott. Und es gibt, deswegen haben wir vier Evangelien, und es gibt keine vier größeren Widersprüche. Du kannst dich erinnern, Franz, als wir da in unserer Schaukel da Citroën fuhren, und da haben wir das noch gepaukt, in diesen seligen Zeiten, auf dem Weg nach Hütteldorf, in die Knödelhüttenstraße und so weiter. Es gibt keine vier größeren Widersprüche als König oder Knecht. Wenn jemand König ist, ist er nicht Knecht. Wenn jemand Mensch ist, ist er nicht Gott. In Jesus geht das wunderbar auf. Und das ist eine Perspektive. Und eine andere ist die, die eben Whitcomb so brillant aufzeigte. Und der erste Vers, den er aufzeigte, war Johannes 2, Vers 23, wo es heißt, Jesus ist am Passafest, und das Johannesevangelium hat ja diese Einteilung von den Festen her, als er, Johannes 2, 23, also der Herr Jesus, aber zu Jerusalem war am Osterfest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Und wie Whitcomb sagte, here we are, da steht es, viele glaubten an ihn, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Warum glauben heute so wenig an Jesus? Uns fehlen die Zeichen und Wunder. Wenn wir Zeichen und Wunder haben, werden viele an Jesus glauben. Solche Stimmen hört man bis dahin, dass genau diese Bibelstelle zum Beleg für diese Power Evangelism, also diese angeblich vollmächtige Evangelisation, gebracht werden. However, sagte dann Whitcomb, lesen wir den nächsten Vers. Vers 24, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihnen jemand Zeugnis gebe von einem Menschen, denn er wusste wohl, was im Menschen war. Und da zeigt Whitcomb auf, gerade auch bei Johannes, und da haben wir Glaube und Glaube, wie zwischen dem biblisch errettenden Glauben und einem Glauben, der vordergründig über die Sinnesorgane gespeist ist, man muss bald sagen, ein himmelweiter Unterschied besteht. Denn der biblische Glaube ist ein sich gegenseitiges Anvertrauen, ein sich gegenseitiges Schenken. Der Herr hat sich für uns dahingegeben am Kreuz. Und hier heißt es, sie glaubten an ihn, er aber vertraute sich ihnen nicht an. Was war da los? Und wir müssen das in Zusammenhang lesen, denn früher gab es ja noch nicht diese Kapiteleinteilung, denn gleich danach ist die berühmte Geschichte von Nikodemus. Und da kam jemand, der gläubig Anführungszeichen geworden war, weil er Zeichen Wunder gesehen hat. Nikodemus sagt, Rabbi, du bist ein Lehrer von Gott gesandt, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und was sagt zu ihm jetzt der Nikodemus, was sagt zu ihm der Herr, der Nikodemus mit anderen Worten, Nikodemus, du hast vielleicht Zeichen und Wunder gesehen, aber du bist geistlich tot. Du musst von neuem geboren werden. Und von neuem geboren wird man nicht durch das Bezeugen von Zeichen wundern, sondern wie es Johannes 3 ja so ausdrücklich aufzeigt, durch den Glauben an das vollbrachte Werk Jesu und an sein Wort. Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Wir können vielleicht uns also diese Stelle, Johannes 23 folgende bis Johannes 3 merken, dann in Johannes 4, 48 sagt der Herr Jesus, es ist eine Anklage, wenn ihr nicht Zeichen wundert, jetzt glaubet ihr nicht. Und wir kehren noch einmal zurück zu Johannes 2. Da hat man das sehr gut. Wir haben hier zu Beginn des Dienstes unseres Herrn die Tempelreinigung geschildert. Und wir lesen dann in Johannes 2, nachdem also dies geschieht, in Vers 17, seine Jünger aber gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Hier sehen wir den biblischen Glauben, er verbindet sich immer mit dem Wort. Als das die Jünger sahen, gedachten sie daran, dass geschrieben steht. Und jetzt kommt der Glaube, Anführungszeichen, man muss sagen, der Unglaube der Juden. Und sie fragen nach Zeichen. Da hoben die Juden an und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du solches tun darfst? Die Juden fragen nach Zeichen. Das ist eigentlich der gefallene Mensch. Praktisch, dass Gott so auf Abruf zur Verfügung steht und jetzt ein Wunder auf Befehl uns dahinlegt. Und Jesus spricht, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und da sagen die, was, in 46 Jahren ist der Tempel gebaut worden, du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und jetzt, im Gegensatz dazu wieder der Glaube der Jünger, Vers 22, da er nun auferstanden war von den Toten, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. und sie glaubten den Zeichen, nein, der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Alles zentriert sich um das Wort. Der Herr hat es gesagt, sie glaubten der Schrift, sie glaubten dem Wort. Also der echte Glaube verbindet sich mit dem Wort. Der andere Glaube, der falsche Glaube, der nicht errettende Glaube, was tust du für ein Zeichen? Und ihr wisst, wie ja dann die Pharisäer vor dem Kreuz Jesu sagten, steig herab, damit wir sehen und glauben. Sie wollten auch glauben. Aber das war nicht der Wunsch, Buße zu tun, sondern der letzte Anlauf des Versuchers. Denn wäre der Herr tatsächlich herabgestiegen, kein Mensch wäre selig geworden. Es war der falsche Glaube. Steig herab, damit wir sehen und glauben. Die zweite Stelle, die Whitcomb aufgriff, war Johannes 6, die Speisung der 5000. Das einzige Wunder, das in allen vier Evangelien berichtet wird, und bei Johannes heißt es bezeichnenderweise wiederum Zeichen. Das werden wir dann noch sehen, warum man das Zeichen nennt und nicht Wunder. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Die Speisung der 5000, die Menge ist davon angetan. Vers 14, das können wir so als nächsten Schwerpunkt aufsetzen. Johannes 6, 14, folgende. Da nun die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Sie sind also von ihm begeistert, das ist unser Mann, bei der nächsten Wahl bekommt er unsere Stimme, wenn der Mann regiert, gibt es keinen Mangel an Brot. Jesus, unser Wahlschlager. Und dann Vers 15, da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn greifen, damit sie ihn zum König machten, entwich er abermals auf den Berg, er selbst allein. Und hier hätte man aufmerksam werden können, als aufmerksamer Bibelleser, obwohl ich habe es ja erst durch diesen Vortrag von Whitcomb erkannt, ähnlich wie in Johannes 2, sie glaubten an ihn, er aber vertraute sich ihnen nicht an. Denn liebe Freunde, wenn wir die biblische Prophetie kennen, dann wissen wir, es geht um die dramatische Weichenstellung, wird Israel seinen Messias erkennen? Werden sie ihn als König annehmen, wie der Prophet Zacharia sagt, siehe, dein König kommt. Und jetzt können wir meinen, wunderbar, Halleluja, endlich sind sie soweit. Sie wollen ihn zum König machen und dann zieht er sich zurück. Das ist sehr aktuell geworden, weil wir haben heute Leute, die wollen einfach Jesus vor ihr politisches Programm schalten. Bis dahin, dass es diese Christian Reconstructionist gibt, eine starke Woge in Amerika, Leute, für die es kein tausendjähriges Reich gibt und die meinen, dass eben die Welt immer besser wird und die Christen immer mehr an die Schalthebel der Macht kommen und dann praktisch die Regierung und dergleichen übernehmen werden und wollen das Gesetz Gottes dann in dieser Weise über die ganze Welt ausbreiten. Er zieht sich zurück. Warum? Wie wir an den nachfolgenden Versen erkennen können, er war ihr Brotkönig und nicht ihr Herzenskönig. Und der Jesus möchte die Menge von den sichtbaren Zeichen, das sie also wahrlich angesprochen hat, hineinholen in die geistliche Bedeutung. Und schaut von daher vielleicht auch einleuchtend die Behauptung von Whitcomb, das Johannesevangelium ist unter anderem deswegen geschrieben worden, um darzulegen, wie das Zeichen vom Wort umgekehrt, ja, wie das Zeichen vom Wort übernommen wird. Der Herr Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und heilt den Blinden. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens und speist die 5000. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und erweckt den Lazarus. Warum? Damit wir glauben, dass jetzt immer die Toten lebendig und die Blinden sehend und die Hungrigen gespeist werden. Ja, liebe Geschwister, da kann ich nur sagen, schön wär's. Wenn man sieht die Bilder von den Verhungerten, jetzt auch von den Kurden, schön wär's, wenn der Manna von Himmel fiele oder sich Brot in so wunderbarer Weise vermehrte. Sondern hier hat Gott einen ganz bestimmten Plan, denn Johannes sagt, wollte er das niederschreiben, was Jesus gewirkt hat, weil Bücher könnten es nicht fassen. Und aus der Fülle der Taten Jesu greift er 8 Zeichen heraus. Und das Zeichen, dieses Semaion, wirkt, ist wie ein Wegweiser. Es hat immer eine jenseitige Erfüllung. Es weist auf etwas jenseits von sich. Deswegen ist diese Speisung der 5000 ein Zeichen. Worauf weist es hin? Dass Jesus geistlich das Brot des Lebens ist. Und geistlich das Licht der Welt und geistlich die Auferstehung und das Leben. Und wenn Sie das nicht begreifen, können Sie nicht nur Zeichen, Wunder bezeugt haben, sondern wie ein Judas auch Zeichen, Wunder getan haben und dennoch von Jesus weggehen. Also hierin liegt diese, gerade bei Johannes, diese Konstellation, es kann ja bald einer aufstehen, und wir haben ja solche Gurus, um nicht zu sagen Kängurus mehr aus Australien, die anderen mehr aus Indien, die da sagen, ich bin der Friede oder das Licht der Welt. Das kann ja bald einer sagen. Und der Herr belegt es. Ich bin das Licht der Welt, er heilt den Blinden. Ich bin die Auferstehung und das Leben, er holt den Lazarus heraus. Und dieses Wunder ist ein Zeichen und weist auf etwas Jenseitiges, nämlich auf die geistliche Aussage, auf sein Wort. Und wenn wir das mitnehmen können, liebe Freunde, den Unterschied zwischen einem Wunder und einem Zeichen. Wenn wir jetzt sagen, Zeichen und Wunder, was ist davon zu halten? Ja, wir glauben doch an den Gott der Wunder. Jede Gebet zu hören ist ein Wunder, und gegen solche Wunder haben wir wahrlich nichts. Jedes Zeichen ist ein Wunder, aber hat noch eine jenseitige Botschaft, weist über sich selbst hinaus. Und der Herr Jesus spricht vom Zeichen des Jona. Warum? Es ist ein Wunder, dass man da lebendig aus dem Bauch des Fisches oder was immer es für ein Lebewesen war, wieder herauskommt. Warum nennt es der Herr ein Zeichen? Es wies auf etwas jenseits noch hin, nämlich auf die Auferstehung unseres Herrn. Schaut, dieser Autounfall, was ich da vorhin erwähnte, auf der Rückfahrt von Marburg im Jahre 69, ich kann seitdem diesen Arm nicht mehr ausstrecken. Den kriege ich nur so weit. Ich kriege den nicht 180 Grad. Würde ich den jetzt 180 Grad ausstrecken können, dann ist das ein Wunder, aber kein Zeichen. Das hat keine jenseitige Erfüllung, das hat nicht irgendwie noch eine weitere geistliche Bedeutung. Verstehen wir den Unterschied? Und deswegen gibt es für mich eigentlich keine Zeichen mehr in dem Sinne, im normalen Kontext. Sonst verlassen wir die Basis der Sola Scriptura, die Schrift allein. Sonst glauben wir das, was die Katholiken glauben, dass es auch noch weitere Offenbarungen gibt. Dann ist der Ratschluss Gottes nicht vollendet. Und das habe ich nun bald weltweit beobachtet, dass, wo man die Basis der Schrift verlässt, zum Teil mit guten Absichten übergeistlich, es führt früher oder später immer ins Chaos. Zurück zu Johannes 6, der Herr Jesus möchte die Menge von diesen sichtbaren Zeichen hineinholen in die geistliche Bedeutung und sagt, ihr müsst mein Fleisch essen, ihr müsst mein Blut trinken und dann nehmen die Ärgernis. Sie dachten ja nur vordergründig, ja, wie kann uns der sein Fleisch zu essen, wie kann es der sein Blut zu trinken geben? Und der Herr sagt, ist euch das ein Ärgernis? Und ich spul jetzt wieder zurück zu Johannes 6, Vers 28, glaube ich. Schau, da werden Sie ganz froh. 28 folgende. Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Stell euch vor, wir haben einen gottlosen Menschen und auf einmal stellt ihr mir die Frage, ja, was muss ich denn tun, dass ich im Wohlgefallen Gottes bin? Ja, das ist wunderbar. Der Mann möchte mit Gott ins Reine kommen. Also eine ganz fromme Frage, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Und jetzt sagte Jesus, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaube, den er gesandt hat. Und hierin gipfelten all die Zeichen und Wunder, wie es am Ende von Johannes 20 steht. Dass sie an Jesus glauben, durch den Glauben das Leben haben in seinem Namen. Und das ist vielleicht das größte Wunder und die Antwort auf Johannes 14,12, ein Vers, der in letzter Zeit erstaunlich oft zitiert wird und erstaunlich leichtfertig. Wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich getan habe, wird größer als diese tun. Wie ist denn das zu verstehen? Können wir tatsächlich größere Werke als Jesus tun? Können wir auf dem Wasser gehen? Können wir die Aussätzigen gesund machen? Können wir die Toten lebendig machen? Können wir die Hungrigen übernatürlich speisen, wie hier die 5000? Ich weiß von keinem Fall. Was ist denn das größte Wunder in Gottes Augen? Wie steht's geschrieben? Es ist Freude im Himmel über einen Lahmen, der wieder hüpfen kann? Oder Blinden, der wieder sehend wird? Einen Sünder, der Buße tut. Denn wenn ein Sünder Buße tut, dann bekommt er ewiges Leben. Dann geschieht das Wunder der Wiedergeburt, dass es ja erst seit Golgatha oder seit Pfingsten gibt, dass man jetzt von Gott geboren wird. Das ist eigentlich das größte Wunder. Das gab es ja nicht vorher. Denn auch ein Lazarus, der musste gleich zweimal sterben. Der Sünder, der Buße tut, bekommt ewiges Leben. Liebe Geschwister, mir genügt es einmal in das Tal des Todes hinein. Ich bin nicht so ein Glaubensheld, dass ich gleich mehrmals da hinein will und wieder lebendig gemacht und wieder rein in die Kartoffel und wieder raus und so weiter. Das war jetzt ein deutscher Ausdruck. Rein in die Kartoffel, sagt man das bei uns auch? Rein in die Kartoffel, also ihr merkt hier schon den deutschen Sicker-Effekt. Und da haben sie die Frechheit, anders kann man das nicht nennen, Vers 30, nachdem er gerade dieses einmalige Wunder der Speisung der 5000 gewirkt hat, ihn zu fragen, was tust du denn für ein Zeichen, dass wir sehen und glauben? Und da merkt man, die waren Zeichen wundersüchtig geworden und haben überhaupt nicht mitbekommen, worum es ging. Und gerade das Johannesevangelium sagt, habe ich dir nicht gesagt, würdest du glauben, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen? Erst Glaube, dann schauen, Johannes 11, 40. Und wir kennen den berühmten Satz, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Zurück zu Johannes 6, ist also diese letzten Verse, ist euch das ein Ärgernis? Vers 61. Der Geist ist, Vers 63, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Also was mich vordergründig über die Sinnesorgane anspricht, da gespeist wird, nichts nütze. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu sehr im Fettnäpfchen lande, aber der Katholizismus ist die typische Religion des Fleisches. Es spricht die Sinnesorgane an. Da sind diese prächtigen Bauten, das Auge ist angesprochen. Das Gehör, wie Wilhelm Busch sagt, heute wieder mal zur Messe gehen, denn man singt dort gar so schön. Der Geruchssinn, der Weihrauch, der Geschmackssinn, man hat in Form der Hostie praktisch Gott buchstäblich auf der Zunge. Es läuft über diese Sinnesorgane und das Urteil Gottes. Und wir sagen das jetzt nicht von oben herab, wir sagen es mit etwas Bangen, weil hier wiederum auch Leute sind, die sicher die besten Absichten haben. Es ist nichts Nütze, unbrauchbar. Der Geist macht lebendig. Ja, wo ist der Geist? Und ich darf diese Anekdote bringen, denn wir waren ja als frisch bekehrt in der Baptistengemeinde von dem Martin Giegelseder, den einige noch von uns kennen. Und er erzählte mir ja, wie im Zweiten Weltkrieg unter Hitler durften die Freikirchen nicht isoliert sein, die mussten alle zusammengehen. Und da waren bei ihm, also in seiner Baptistengemeinde, auch die Pfingstler. Seine Frau sagte mir, da kommen wir eher noch die Katholiken als nochmal die Pfingstler. Und da waren dann solche Weissagungen, stand einer auf, so spricht der Herr, der andere sagte, setz dich hin, werde blass, denn so spricht der Herr, kam das absolute Gegenteil, und er setzte sich hin und wurde blass. Ja? Also wo ist der Geist, gerade in unserer Zeit, wo da so eine besondere Betonung und Berufung auf den Geist ist, und die Antwort, bitte vergesst das nicht, steht im selben Vers. Das ist ein ganz wichtiger Vers, und die Leute, die Bibelschule am Ort haben, können den zur Zeit und zur Unzeit, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind der Geist und sind das Leben. Der Schwarmgeist schleicht sich über das Wort ein und verdrängt es. Es sagte mal ein Schüler der Bibelschule Walzenhausen, sinngemäß, er hat es nicht so formuliert, aber darauf lief es hinaus, der Buchstabe tötet. Er hat es anders formuliert, hauptsächlich ist, man habe den Geist und dieses Wort ist doch irgendwie tot und so weiter. Und da sagt ihm der Bibellehrer Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig. Meine Worte sind Geist und Leben. Ich kann Geist und Wort unmöglich trennen. Und dann Johannes 6, Vers 66 ist die große Scheidung. Nun, diese Zahl kann man sich leicht merken, ist ja berühmt, berüchtigt in der Christenheit, 666. Von da an wandten seine Jünger viele sich ab und wandten fort nicht mehr mit ihm. Viele folgten ihm nach, viele glaubten an ihn, gehen von ihm weg. Und jetzt stellt der Herr die bekannte Frage, wollt ihr auch weggehen? Also bin ich vielleicht auch nur der Zirkusmann, der Sensationslieferant, der Zeichen und Wundermann, dem man nachfolgt, solange es den alten Adam gut geht und jede Krankheit geheilt und jeder Hunger übernatürlich gespeist wird. Und dann kommt die berühmte Antwort des Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast die Zeichen und Wunder, die wir brauchen. Steht das da? Ich habe es ja jetzt bewusst falsch gesagt, in der Hoffnung, dass ich einen Protest des Widerspruchs ernte. Was sagt Petrus wirklich? Du hast Worte ewigen Lebens. Da scheiden sich die Geister. Die einen folgten Jesus nach, solange es diese sichtbare und diese Zeichen und Wunder gab. Und die anderen blieben bei ihm um seiner selbst und um seines Wortes willen. Und das war die Minderheit. Und da läuft die Sichtung. Da läuft mein Andi nach eine ungeheure Sichtung in diesen letzten Tagen. Denn ich komme etwas herum und es ist weltweit ein Durcheinander. Zusammen am Tag der deutschen Wiedervereinigung war ich so bewegt, dass es mir die Brille vom Gesicht gespült hat, aber nicht wegen Tränen, sondern wegen einer Woge im Indischen Ozean. Ich bin nämlich gebeten worden, in Sri Lanka wegen dieses charismatischen Durcheinanders zu genau diesem Thema Vorträge zu halten. Man hat mir den Flug bezahlt, habe ich mich zu diesem Opfer bereit erklärt. Ihr versteht, welch ein Opfer das war. Und da läuft eine Sichtung. Und das will ich hier noch einfügen. Es sagte Dr. Kochlovius, er arbeitet da in Grelingen als Seelsorger vom Pfarrer Kemner. Und er war auch einmal ein Sympathisant dieser charismatischen Strömung, wurde allerdings dann doch von der Bibel her fragen. Und er sagte mal einen nachdenkenswerten Satz. Er sagt, wenn das stimmt, dass Gott heute noch so redet, so spricht der Herr, oder ich, Jesus, sage euch, dann ist das das gegenwärtige Wort und dann wird das zum vergangenen Wort. Dann wird das ein altes Buch, wie es Wilhard Becker genannt hat. Und mehr will der Teufel nicht, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und ich kann es hier auch noch sagen, die Formulierung, so spricht der Herr, und damit beginnt die klassische Pfingstbewegung 1906, damit beginnt die Charismatik so um 1960, damit beginnt die katholisch-charismatische Bewegung 1967. Mit diesen Weissagungen, so spricht der Herr, diese Formulierung gibt es nicht im Neuen Testament, es ist eine alttestamentliche Formulierung. Jetzt, ich lebe hier zeitlos glücklich. Wann machen wir die Pause? Na, wir haben noch ein bisschen Zeit, nicht?
Irgendwo didaktisch gut teilen kannst, dann
5
Minuten oder so.
Naja, wir sind eigentlich, vielleicht, dass man diesen...
Ich bin noch bei Konzentration, ich glaube.
Also mein Schlüsselsatz lautet, nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt. Das, damit, ja, also nach diesem ahnungsvollen Vermerk fahren wir weiter im löblichen Werk. Schließen wir vielleicht das Johannesevangelium ab. In Johannes 14, Vers 21, das möchte ich doch auch noch bringen. Übrigens, ihr kennt ja diesen berühmten Satz, wo der Jesus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater noch eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Und wisst ihr, was das Tragische ist? Wenn wir das oberflächlich lesen, denken wir, das sagte Jesus zu den Pharisäern. Nein, er sagt es denen, die an ihn glaubten. Ihr habt den Teufel zum Vater. Also Glaube im Glaube, gerade bei Johannes. Johannes 14, 21, wer meine Gebote hat und hält, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Also wunderbar, er wird sich uns offenbaren. Und Vers 22, jetzt fragt Judas nicht der Iskariot eine Frage, die ist mehr als verständlich und die habe ich mir gestellt, als ich jung im Glauben war. Womöglich hat sich auch manch einer von euch diese Frage gestellt. Herr, was ist, dass du dich willst uns offenbaren und nicht der Welt? Dass wenn man zum Glauben kommt und man sieht diese geistliche Öde und Finsternis und fragt sich, ja Herr, du bist doch der allmächtige Gott, warum glauben so wenig, warum tust du praktisch nicht ein Zeichen, dass sie alle glaubten? Aber wenn man dann im Glauben wächst und in die Zusammenhänge der Schrift durch das Lesen, das Studium der Schrift eindringen darf, dann merkt man, warum das eigentlich nicht Gottes Methode ist. Und ich darf jetzt wieder mal ein Beispiel sagen, in der großen Hoffnung, nicht ins Fettnäpfchen zu tief hineinzugeraten. Angenommen, wir hätten ein gewaltiges Zeichen. Eine feurige Hand schriebe an den Himmel, siehe, ich komme bald. Wisst ihr, was geschehe? Wir hätten einen neuen Wallfahrtsort, die Leute würden in die Kirche laufen und die Kreuze abschlecken. Das ist das Letzte, was der Herr haben will. Denn das Wort lehren steht 98 Mal im Neuen Testament, das Wort in den Geist getauft 7 Mal. Und man sieht oft Eifer um Gott, aber keine Ahnung von biblischen Zusammenhängen. Und wir wollen nicht über die Motive richten, wenn wir das jetzt so brutal sagen. Denken wir an Cornelius, der Mann, dessen Gebete vor Gott gekommen sind. Der Mann, der ein Zeugnis hatte bei den frommen Juden, durch Gottesfurcht und Almosen. Und hier ist der Mann mit allerbesten Absichten und dann kommt er zu Petrus und was geschieht? Er fällt vom Nieder und möchte ihn anbeten. Das Wort proskineo, niederknien, heißt wörtlich anbeten. Ein Mann mit allerbesten Absichten landet im schönsten Götzendienst, ihm fehlte die Lehre. Wir wollen nicht über die Motive richten, aber das ist die Not heute. Denn liebe Freunde, wenn ich das hier einflechten darf, wir haben eine andere Generation. Und wenn man mich fragen würde, das ist das Thema hier unter anderem auch von diesem Buch, Wort und Bild, Alexander, wie würdest du unsere Zeit mit einem Satz charakterisieren, dann würde ich sagen, die Verlagerung vom Wort zum Bild. Und da sagen weltliche Medienfachleute, diese Verlagerung hat größere Auswirkungen als die okkulte und sexuelle und kulturelle Revolution zusammengenommen. Denn das Bild ist primär verstandesfeindlich, wird in der Seele gespeichert und bewirkt primär Emotionen und speist in erster Linie die alte Natur und geistliche Wahrheiten. Liebe Geschwister, merkt euch diesen Satz. Ich habe ihn das erste Mal auf Englisch gehört. Geistliche Wahrheiten gehen über den Verstand und nicht über das Gefühl oder über den Sinn. Wer meine Worte hört und versteht sie, und das heißt jetzt nicht, dass wer jetzt mehr Gehirnrinde hat oder Gehirnwindungen ist der bessere Gläubige, sondern dieses griechische Wort Sinjemi heißt ein Begreifen des Herzens, aber über den Filter des Verstandes, weil Gott deine Persönlichkeit respektiert. Wer Ohren hat, der höre. Nicht wer Augen hat, der sehe. Und heute haben wir die Großmacht des Auges. Wir haben eine videotisierte und wie der Spiegel dann sagte, idiotisierte Generation. Anwesende von Herzen gerne ausgenommen. Will also da niemand persönlich beleidigen, aber hier laufen Umschichtungen und die nachrückende Generation fragt immer weniger nach sachlichen Inhalten, sondern eben von der Gefühlswelt her beurteilt, was gibt es mir? Und was macht mich heil? Und deswegen hat das, was die Gefühlswelt anspricht, und das ist die Charismatik, hat sie heute so einen unwahrscheinlichen Zulauf, gerade bei den jungen Leuten und vor allen Dingen, wenn sie noch nicht im Wort Gottes gegründet sind. Vers 23, zurück zu Johannes 14. Was ist das, du dich willst uns offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortet und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Der Herr hat verheißen, sich mit seinem Wort zu identifizieren, nicht mit einem Bild, auch wenn es noch so ein schöner Jesusfilm ist. Wer mich liebt, wird mein Wort halten, meine Worte sind Geist und Leben, und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wie macht er Wohnung bei uns? Wie gewinnt er Raum? Wie kann er sich mehr und mehr offenbaren? Durch sein Wort. Und das war der Ehrgeiz der Missionare des vorigen Jahrhunderts, dass sie die Bibel so gut kannten, dass sie keine Konkordanz brauchten. Diese Zeiten sind längst vorbei in unserem nachliterarischen Zeitalter. Früher sagte man, es steht geschrieben, heute ich habe erlebt. Die Verlagerung vom Wort zu letztlich der Ebene des Menschen im Gefühls- und Erlebnisbereich. Nicht, dass Erlebnisse jetzt schlecht sind oder immer falsch, keineswegs, aber sie dürfen wirklich nicht die Basis sein. Früher sagte man, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, dass ich nicht wieder dich sündige, Psalm 119. Heute hört man Zeugnisse, ja, ich rede mehr in Zungen als ihr alle, damit mein Herz rein bleibt. Wiederum die Verlagerung von der Ratio zur Irratio. Vom Wort zum Gefühl. Und jetzt die letzte Stelle, und dann machen wir Pause. Johannes 20. Aus dieser Betrachtung Der Ostermorgen. Johannes 20, Vers 8 und 9. Und da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grabe gekommen war und sah und glaubte. Das ist Johannes. Er kam zuerst zum Grabe und hier steht, er sah und glaubte. Und liebe Geschwister, das ist mir aufgefallen. Das habe ich jetzt nicht von Witkommen. Denn im selben Kapitel steht ja, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Wieso steht hier, er sah und glaubte? Und die Antwort haben wir eigentlich im Vers 9. Ohne dass wir den Bogen dogmatisch überspannen wollen, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen würde, müsste. Also hier schwarz auf weiß, je mehr ich die Zusammenhänge der Schrift begreife, desto weniger brauche ich die Bezüge des Schauens. Ja, liebe Geschwister, warum glauben wir denn heute, dass Jesus auferstanden ist? Weil wir da im Gartengrab waren in Jerusalem und das Grab war leer? Oder warum glauben wir, dass wir, wie der Epheserbrief sagt, in himmlische Örter versetzt wurden? Dass wir sagen, lieber Gott, ich kann mir das nicht vorstellen, aber wenn du mich wie Paulus entrückst, dann will ich dir glauben. Ist das der Glaube, der Gott die Ehre gibt? Wir haben einmal in der Bibel den Glauben definiert, Hebräer 11, Vers 1. Und da heißt es, es ist der Glaube eine gewisse Zuversicht des, was man hofft, und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Und wie John Stott ausführte, Paulus polarisiert, also stellt nicht als Gegensatz gegenüber Glaube und Denken, sondern Glaube und Schauen. 2. Korinther 5, das sind in der Bibel Gegensätze. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und wer den Schwärmer ist, Schauen gleich Glaube. Er sah und glaubte. Warum? Sie verstand die Schrift noch nicht. Und ich habe immer wieder beobachtet, dass Leute, die ihre Bibel kennen, sodass eigentlich, Reinhold, die wahre Therapie für all dieses Durcheinander wäre das Eindringen in die Schrift. Dort, wo Leute wirklich regelmäßig ernährt sind, wo man eben nicht nur gewisse Bibelstellen kennt, sondern von Genesis bis Offenbarung womöglich die ganze Schrift durchpredigt, wie es John Whitcomb macht. John MacArthur in Los Angeles. Grace Ministry. Na, ist jetzt egal. Dort sind die Leute so gut wie gar nicht dafür anfällig. Wo sie ihre Schrift kennen, da versteht man fast dieses Pauluswort, als ich ein Mann war, tat ich ab, als kindisch war. Dort, wo Leute jungen Glauben sind, einseitig ernährt, nicht vom Wort her gespeist sind, bricht es sehr schnell ein. Sodass ich eigentlich, wenn ich diese Vorträge habe, immer auch diese Bücher von Ralf Schalles mit habe, gerade so sagen, als positive Antwort, Kurswechsel, das Leben beginnt. Vielleicht können wir das noch organisieren. Ich weiß nicht, wie das hier gehandhabt ist. Und jetzt kommen wir zu den letzten Versen. Ihr habt ja auch eine Pause verdient. Johannes 20, ab Vers 29, der berühmte Satz, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und dann geht es ja weiter. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor den Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Also Gott hat einen Plan. Wir haben versucht, ihn kurz zu skizzieren, dass aus der Fülle der Wunder Jesu er 8 Zeichen herausgreift. Diese, und hier steht wieder schwarz auf weiß, Zeichen, sage ich jetzt dazu, diese Zeichen sind geschrieben, dass ihr glaubet, Jesus sei der Christus, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habet in seinem Namen. Hierin gipfelten all diese Zeichen Wunder. Dass wir glauben, Jesus sei der Christus. Und da steht es schwarz auf weiß, das, was zu Beginn das Zeichen bewirkt, übernimmt jetzt das Wort. Und vielleicht denkt manch einer, gerade auch wenn er jung im Glauben ist, wenn ich damals gelebt hätte, wenn ich gesehen hätte, wie der Lazarus lebendig wird, der Jüngling von nahin aufersteht, wie die Aussätzigen gesund werden, die Blinden sehen, ich hätte keinen Jota Zweifel mehr, dann würden wir glauben, dann wären wir besser dran. Denkste. Johannes 12, 36, 37 stehen die fast unglaublichen Verse. Und ob er wohl, und solches redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen, und ob er wohl solche Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Aber wie viele sind durch das Lesen des Johannesevangeliums, das als das schönste Werk der Weltliteratur gilt, geschrieben mit dem Sprachschatz eines sechsjährigen Kindes zum Glauben gekommen? Also soweit einmal Johannes, und dann machen wir jetzt eine Pause und dann.
Ja, ich würde sagen, gerade vorher habe ich dem Alexander noch einmal zugeflüstert, Markus 16, am Schluss, vergiss nicht. Und er hat gesagt, ja, ja, ich bin schon gespannt, wie du Markus 16 kommentieren wirst. Dort steht nämlich einiges von Zeichen oder Wundern. Zeichen, genau. Die Zeichen, die da mitfolgen werden, denen, die da glauben. Und vielleicht habt ihr mit dieser Stelle auch schon einige Schwierigkeiten gehabt. Und heute Abend passt es am besten da rein. Und so möchte ich den Alexander bitten, fortzufahren. Du musst aber deswegen nicht gleich mit Markus 16.
Es sagte ein messianischer Jude, früher folgten die Zeichen den Gläubigen und heute folgen die Gläubigen den Zeichen. Also das ist einmal der Einstiegskommentar zu Markus 16. Ich weiß nicht, ob er sehr erbaulich ist. Wir versuchen jetzt noch den Bogen weiter zu spannen vom Johannesevangelium her. Dass man eigentlich diese Entwicklung, dass das Wort das Zeichen ablöst, übernimmt, dass man die eigentlich auch in der Apostelgeschichte als aufmerksamer Leser erkennen könnte. Denn die Worte Zeichen, Wunder stehen in der ersten Missionsreise des Apostels sehr oft, in der zweiten kein einziges Mal. Ist uns das mal aufgefallen? In der dritten haben wir nochmal die Schweißtischlein des Paulus. Auch der Eutychus, das ist ja beruhigend, nicht? Dass also auch Paulus lange redete und ihr wisst, er sinkt im Schlaf und stürzt zum Fenster hinaus und war tot aufgehoben. Der Eutychus wird auferweckt. Aber es ist im Großen und Ganzen so ein Abklingen. Und das vielleicht, man kann also erkennen, wie Gott im Prinzip Erstanfänge sichtbar begleitet hat. Auch dieses Phänomen des Zungenredens ist in Apostelgeschichte in dieser Funktion des Erstanfangs. Es tritt dreimal auf in Apostelgeschichte. Von daher erkennt man, dass es eben nicht so das Normale, sondern mehr doch irgendwie so ein Einstiegsereignis war. Apostelgeschichte 2, Beginn der Gemeinde. Dann Kapitel 10, der Cornelius, wiederum eine ganz besondere heilsgeschichtliche Weichenstellung, der erste Heide. Und Kapitel 2, also der Neuanfang. Und das wissen wir auch von der sichtbaren Welt. Eine Hochzeit, eine Ehe ist ein Neuanfang. Und da sind zu Beginn eben gewisse Begleitumstände. Man ist schwarz und weiß verpackt, es gibt Posaunen und Kuchen und so weiter. Und wenn ich jetzt sagte, du also, Katrin, du hast meine Frau, zieh dich weiß an, ich zieh mich schwarz an, mit der Berufung derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit, und fliegt bitte die Kuchen wieder ein, dann würden sie uns sagen, du, also wir haben schon mitbekommen, dass du verheiratet bist. Also Kapitel 10, Cornelius, und dann Kapitel 19, die Johannesjünger. Und das ist eine Stelle, die immer wieder aufgegriffen wird, um eine Zwei-Stufen-Lehre zu rechtfertigen, dass zwischen einer Bekehrung und einer Geistestaufe ein Unterschied sei, obwohl Paulus ausdrücklich fragt, habt ihr den Geist bekommen, als ihr gläubig wurde? Das war das Normale. Ja, das haben wir noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ja, worauf seid ihr dann getauft? Ja, auf Johannes. Ja, er hat auf Jesus hingewiesen und dann lassen sie sich taufen, Paulus legt in die Hände auf und sie reden in Zungen und Weissagen. Und wir müssen unterscheiden in der Apostelgeschichte zwischen Mitteilung und Lehre. Gewisse Dinge sind uns mitgeteilt, aber sind nicht als Lehre zu verstehen. Wenn ich aus Apostelgeschichte Lehre mache, da kann ich ganz absonderliche Ereignisse ableiten. Da könnte ich fragen, wann hat bei eurer letzten Gebetsversammlung das letzte Mal die Städte erbebt? Apostelgeschichte 4,31. Da habt kein Erdbeben? Ja, dann fehlt euch Vollmacht, denn Gott ist derselbe. Ich bringe es natürlich jetzt überspitzt, ja? Und es ist ja nie so verstanden, Apostelgeschichte 4,31, die Städte erbebte, dass das jetzt immer so der Fall sein wird. Ja, das wäre jetzt also ganz, das wäre also ganz schlimm, ja, dass dann als Ergebnis dann viele Erschlagene sind. Es wird dreimal berichtet in der Apostelgeschichte, also genauso oft wie das Phänomen des Zungenredens, dass Gott seine Diener übernatürlich aus dem Kerker befreit hat. Zweimal den Petrus, einmal den Paulus. Wenn ich daraus eine Lehre mache, dann muss ich folgern, dass all die, die in den Kerkern verschmachtet sind, in den Katakomben umgekommen oder in der sibirischen Kühltruhe erfroren, sie sind geistliche Versager. Denn Gott ist derselbe. Wir gründen die Instant Gate Ministry Society Incorporated, was immer das heißen mag, ja, und macht da aus so besonderen Ereignismitteilungen eine Lehre. Und wenn es heute noch Leute gibt, die durch Johannes den Täufer oder seinen Schüler Apollos zum Glauben gekommen sind, dann darf ich Apostelgeschichte 19 anwenden. Es müssten nur sehr langlebige Individuen sein. Ungefähr 2000 Jahre schon alt. Das vielleicht eindrücklichste Beispiel, dass Gott im Prinzip, wir wollen ja da Gott nicht vorschreiben, wie er nach unseren theologischen Vorstellungen zu handeln hat, aber im Prinzip, diese Grundlinien sind erkennbar, Erstanfänge sichtbar begleitet hat, ist Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira. Das war die erste bewusste Sünde in diesem neuen Heilsabschnitt der Gemeinde. Ihr kennt die Geschichte, sie bringen das Geld links den Aposteln zu Füßen und tun so, als brächten sie alles. In Wirklichkeit hielten sie einiges zurück. Also ihre Sünde bestand im Prinzip darin, sie taten nach außen so, als wären sie völlig der Sache Jesu und dem Reiche Gottes ausgeliefert. In Wirklichkeit hielten sie einiges zurück. Ja, liebe Geschwister, jetzt wollen wir mal ehrlich sein, liebe Freunde, wenn Gott heute noch so die Sünde richtete, jetzt zeige ich mit meinem Finger auf niemand anderen, da hätte man mich mehrmals mit aufgestellten Hausschuhen hinausgetragen. Gäbe nichts Gefährliches, als sich solch einer Gemeinde mit urgemeinlichen Kräften anzuschließen. Und diese Stellen, die werden nicht erwähnt. Apostelgeschichte 5. Die Heiligkeit Gottes. Wer würde da noch leben? Oder denken wir an Korinth, das wollen wir morgen mit Gottes Gnade aufzeigen, dieses unerfreuliche Thema der Vermischung. Und da ist die Korinthergemeinde, die Standardgemeinde. Die hatten diese beiden klassischen Quellen der Vermischung, Hurerei und Götzendienst, sichtbare Vermischung, geistliche Vermischung. Und da hat sie Gott sichtbar ins Gericht genommen und hat sie zum Teil sterben lassen. Kapitel 11, 30, es sind Schwache und Kranke unter euch, ein Gut als ihnen schlafen. Das heißt, von dem ganzen Kontext her sind gestorben. Sie hatten noch kein Wort, 1. Korinther 11,30. Sie hatten noch kein Wort und da hat ihnen Gott sichtbar die Auswirkungen gezeigt. Paulus fragt, wollen wir dem Herrn trotzen, sind wir stärker als er? Antwort, nein, Beweistote. Ja, liebe Geschwister, es gibt ja den Sickereffekt. Wenn Gott all die sterben ließe, die als seine Kinder Unzucht und Hurerei treiben, denn vom Herrn erschlagenen werden viele. Unsere Leichengräber hätten total Einsatz. Und der Mann, durch den ich zum Glauben kam, George Werber, sagte, es gibt viele Missionsgesellschaften, die nehmen keine unverheirateten Missionarinnen mehr. Und zwar nicht wegen der Heiden, sondern wegen der verheirateten Missionare. Diese Kraftwirkungen, die vergisst man. Man geht sehr selektiv mit der Bibel um und holt sich die Rosinen aus den Kuchen. Paulus hat Hände aufgelegt und so weiter. Und ich möchte jetzt, was für ein Altar aufklappbar. Seht ihr, jetzt kommen wir in die tieferen Schichten. So, und Reinhold, du kriegst gleich den Deckel. Ja. Mit dem Deckel, eine auf den Deckel, nein, nicht ganz. Ich möchte jetzt Folgendes aufzeigen. Da mache ich Schleichwerbung für dieses Buch. Das habe ich da in einer Fußnote auch aufgelistet. Und was ich jetzt aufliste, ist meiner Ansicht nach nicht eine theologische Platzpatrone. Es gibt, wir wollten das mit dem Bier eigentlich probieren. Wir schauen es mal griechisch. Jedenfalls die deutsche Bedeutung, also die, in unserer Buchstabenfolge, im Griechischen
5 Bibelstellen im Neuen Testament, wo diese drei Begriffe Semaion, also Zeichen, Teras, Wunder und Dynamis. Das Wort Dynamik kommt davon, es gibt, ich kann das am Rand erwähnen, also jedes Wort in deutscher Sprache mit Y dürfte griechischen Ursprung haben. Außer Bayern habe ich noch keine Ausnahme gefunden. Ja? Ist interessant. Forscht einmal nach, ob das stimmt. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also Zeichen, Wunder und Taten. Und es gibt also 5 Bibelstellen, und die wollen wir jetzt betrachten, wo diese 3 Begriffe in verschiedener Reihenfolge vorkommen. Und wie das der Titel des Theologischen Sachbuchs zum Neuen Testament aufzeigt, von dem habe ich nämlich diese Auflistung, wenn das geschieht, dann ist es nicht so ein zufälliges Ereignis am Rande, sondern dann ist es eine ganze Bewegung. Dann hat es eigentlich Kirchengeschichte gemacht. Also, wenn jetzt, sagen wir, dieser Arm geheilt würde, dann könnte man unmöglich das mit diesen 3 Begriffen hier kennzeichnen. Das ist wirklich so ein Ereignis am Rande. Das erste Mal steht das Apostelgeschichte 2:22. Kann man sich gleich merken. Jesus von Nazareth sagt Petrus in der Pfingstpredigt: unter euch erwiesen von Gott mit Zeichen, Wundern und Taten. Der Messias hatte die. Das zweite Mal steht diese Stelle Römer 15:19. Wo Paulus sagt, dass er den Gehorsam des Glaubens aufgerichtet hat unter allen Heiden in Wort und Werk und Zeichen, Wunder und Kraft des Geistes, und es könnte apostolisch sein. Er sagt ja gleich danach, dass er seinen Ehrgeiz da reingesetzt habe, den Namen Jesu zu verkündigen, wo er noch nicht bekannt war. Aber es ist nicht eindeutig. Eindeutig ist die dritte Stelle, 2. Korinther 12. Das wäre hochinteressant. Paulus muss sich mit Leuten auseinandersetzen, die er Hyperlian Aposteloi nennt, danke, also so Superapostel, die er dann listige Arbeit und Apostel Satans nennt, von denen er sagt, sie bringen einen anderen Geist, einen anderen Jesus, ein anderes Evangelium, und da hält er den Korinthern, die wird ihm zu Gericht saßen, entgegen. 2. Korinther 12:12, es sind des Apostels Zeichen unter euch geschehen, mit aller Geduld, mit Zeichen, Wundern und mit Taten. Und ich habe lang über diesen Vers nachgedacht. Schauen wir mal hin, des Apostels. Das heißt wirklich nicht eines, sondern des Apostelszeichen. Ich habe lange über diesen Vers nachgedacht. Wenn die Zeichen und Wunder das Normale wären, jetzt mit Zeichen und Wunder eben diese spektakulären Ereignisse, und dann hätte er das nicht so schreiben können. Dann hätte er sagen müssen, ja, also ich habe auch nur die Zeichen Wunder, die bei euch normal sind. Und mir sagte ein Bibellehrer aus der ehemaligen DDR, Manfred Scheller, er sagte mir, ja, dass die Apostel besondere Vollmachten hatten, das weiß ich schon lange. Und dann zitierte Apostelgeschichte 8 die Geschichte von Philippus, der in Samarien missioniert, und es geschehen auch Zeichen, Wunder. Viele Samariter kommen zum Glauben, aber sie bekommen nicht den Heiligen Geist. Und dann müssten ja Petrus und Johannes kommen und die Hände auflegen. Als sie die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Und dann stellte dieser Bibellehrer die verblüffend einfache Frage, warum konnte Philippus nicht seine Hände auflegen? Weil er kein Apostel war, sondern Diakon. Und jeder, der sich auf diese Stelle beruft, Apostelgeschichte 8, um diese 2-Stufen-Lehre zu rechtfertigen und die Handauflegung, der sagt mit anderen Worten, ich bin ein Apostel. Und das ist ja auch ganz deutlich erkennbar in der pfingstencharismatischen Strömung. Sie setzen sich problemlos mit den Aposteln eins, und jetzt sagt Peter Wagner
und auch Wimber, wir können all die Wunder, die Jesus getan hat, ebenfalls nachmachen und so weiter, weil wir ja denselben Heiligen Geist haben wie Jesus. Also der Mensch wird immer mehr auf die Stufe Gottes erhöht und Jesus kommt immer mehr auf die menschliche Stufe herab. Für mich sind apostolische Zeichen die Auferweckung von Toten. Es wird uns einmal berichtet von Petrus, Didabea und Paulus, den Altichus. Es wird nicht weiter mehr berichtet, eigentlich auch nicht mehr in der Kirchengeschichte. Für mich sind apostolische Zeichen der Schatten des Petrus, der Kranke heilte, Apostelgeschichte 5, 16. Es kamen auch viele aus den Städten in Jerusalem, brachten die Kranken und die von uns aber in Geistern gepeinigt waren, sie alle wurden gesund.
Mein Schatten, der hilft niemandem, im Gegenteil, der verschlimmert womöglich noch Krankheitsbilder, weil ich den Leuten das Licht wegnehme.
Und die Schweißtüchlein des Paulus, Apostelgeschichte 19,12. Ich kann nicht hergehen, wie es Bonke machen und Osborne und auch Orwell Roberts und andere. Und das ist jetzt nicht so gut gewaschen. Also hier mein Schweißtüchlein und jetzt beten wir darum und ich verschicke das und Gott ist derselbe. Und damit wären Kranke gesund und Dämonen ausgetrieben. Das waren apostolische Zeichen. Und meiner Erkenntnis nach, ich möchte es nicht zu dogmatisch sagen, erschreckt nicht, ist auch die Handauflegung zur Vermittlung des Heiligen Geistes ein apostolisches Zeichen. Das wir nicht wiederholen können, weil laut Lehre des Neuen Testaments der Heilige Geist gegeben wird durch Glaube an Jesus. Der Heilige Geist ist Gott und lässt sich nicht von meinen Händen dienen. Ich kann über Gott mit meinen Händen nicht verfügen. Apostelgeschichte 17, 23, Gott, der die Erde gemacht hat, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln von Menschenhänden gemacht, auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen. Und das ist das Wesen des gefallenen Menschen, er möchte über Gott verfügen. Das Wesen der Magie kommt nach vorne, ich lege euch die Hände auf, ihr bekommt den Heiligen Geist. Über meine Hände funktioniert praktisch dann Gott oder ist Gott abhängig? Nee. Und da möchte ich die Worte von Saturnin Wasserzug, den Gründer der Bibelschule Beatenberg, wiederholen. Er sagte, der Heilige Geist ist die herrlichste Gabe an die Gemeinde, wenn sie gehorchen, und die gefährlichste, wenn sie versuchen, ihn zu manipulieren. Und heute muss man hinzufügen, um zu managen. Darf ich es wiederholen? Der Heilige Geist ist die herrlichste Gabe an die Gemeinde, wenn sie gehorchen, und die gefährlichste, wenn sie versuchen, ihn zu manipulieren. Und ich füge hinzu, zu managen. Und die vierte Stelle, jetzt von dieser Auflistung her, die ist für mich die exegetisch allerstärkste, einleuchtendste, warum diese Kräfte im Prinzip in die Urgemeinde gehörten. Hebräer 2, der Vers 4. Gott hat dazu Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und Taten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Und geht es mit der Aufnahme, oder ich stelle mich hier hin, in Hebräer 2 geht es ab Vers 1 um die Bekräftigung, Authentisierung des Wortes Gottes. Wir sollen desto mehr Acht haben auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest geworden ist, das durch die Engel geredet ist, alte Bund, und wenn jeder Ungehorsam, jede Übertretung den rechten Lohn empfangen hat, und jetzt geht er über zum neuen Bund. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein solches Heil nicht achten? Und jetzt kommen die drei Zeugen, mit denen Gott sein Wort im Prinzip ein für allemal bestätigt hat. Und ihr wisst, wie Gott auf zwei oder drei Zeugen hin sein Wort bekräftigt hat. Welches zuerst gepredigt ist durch den Herrn, der erste Zeuge, der Herr Jesus. Bei uns bekräftigt durch die, die es gehört haben, die Ohren und Augenzeugen, die Apostel. Und schaut, dieses Wort bekräftigt, Epibiote im Griechischen, ist ein Aorist. Als eine Vergangenheitsform. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, wer immer das war, Der Brief ist geschrieben worden kurz vor der Zerstörung Jerusalem, 66, womöglich sogar erst 68 nach Christus. Er muss damals schon eine Vergangenheitsform einsetzen. Er kann nicht eine Gegenwartsform schreiben und sagen, und das Wort wird bekräftigt noch immer zur Linken und zur Rechten. Er muss also da schon zurückblicken. Und dritte Zeuge ist Gott. Gott hat dazu Zeugnis gegeben, Vers 4, mit Zeichen, Wundern und Taten, Ausstellung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Der Vers 4 ist eine Gegenwartsform, da sagen jetzt die Anhänger dieser Strömungen, das geschieht heute noch, so erklärt es John Wimber und andere, aber es ist von der griechischen Grammatik her eindeutig, es ist nämlich der Vers 4 der Nebensatz, er ist beigefügt, untergeordnet dem Verbum des Hauptsatzes, bekräftigt, und in dieser Zeit hat Gott mit Zeichen, Wundern und Taten sein Wort bestätigt. Das ist vielleicht die eindrücklichste Stelle, die belegt, warum im Prinzip diese Krafttaten in diese Zeit der Urgemeinde hineingehören. Und das würde erklären, warum derselbe Paulus, der mit Schweißtüchlein heilen konnte, in seinen Abschiedsbrief schreibt, 2. Timotheus 4,20, ich ließ Trophimus in Milet zurück krank. Konnte nicht heilen. Seine engsten Mitarbeiter. Man hätte fragen können, Paulus, was ist mit deinem Glauben? Oder 1. Timotheus 5, Vers 23, nimm etwas Wein um deines schwachen Magens willen, weil du oft krank bist, lieber Timotheus. Konnte Timotheus nicht heilen. 1. Timotheus 5, Vers 23. Die Schrift ist so katastrophal, das kann man nicht lesen. Also ich sage dazu, was das heißen soll. Dekodierung. Und ich zitiere hier aus meinem Büchlein einen unverdächtigen Zeugen, nämlich Michael Griffiths. Er war mal Direktor der Überseeischen Missionsgemeinschaft. Jetzt ist er, glaube ich, oder Leiter, jetzt ist er Direktor von London Bible College. Und er ist ein Mann, der sehr große Erfahrung vom Missionsfeld her hat. Überseeische Missionsgemeinschaft oder Überseeische Missionsgesellschaft, ehemals China Inlandmission, Gründer Hudson Taylor. Und da sagt er, ein starkes Argument kann davon abgeleitet werden, besonders wenn man Wunder mit Zeichen zur Bestätigung des Dienstes der ursprünglichen Apostel in Verbindung bringt, zu behaupten, dass die Gabe aufgehört habe. Wir haben auch die relative Seltenheit, ich überspringe jetzt ein paar Zeilen, der apostolischen Wunder, wie das Auferwecken von Toten und die völlige Abwesenheit der Heilung von Aussatz und Blindheit, abgesehen von der zeitweiligen Blindheit des Paulus, registriert. Und jetzt sagt er etwas, den ich mich anschließen möchte. Doch während wir einerseits den relativen Mangel von Wundern erkennen, sollten wir andererseits uns offen halten für die Möglichkeit solcher Wunder heute, besonders vielleicht in der primitiven Pioniersituation, wo die Notwendigkeit für eine gewisse Bestätigung des apostolischen Zeugnisses gegeben sein mag. Jetzt kommt was Interessantes. Ich muss jedoch aber auch berichten, dass ich Missionare in besonders schwierigen und harten Gebieten gekannt habe, die speziell um die Gabe des Wunderwirkens gebetet hatten. Mir ist kein Fall bekannt, dass dieses Gebet jemals erhört worden ist. Michael Griffiths. Also das ist doch ein unverdächtiger Zeuge mit einem großen Überblick über die Situation am Missionsfeld. Und jetzt kommt das entscheidende Argument. Wo schreiben wir es hin? Schreiben wir es mal hier hin. Die fünfte und letzte Stelle, jetzt fünfte von dieser Anordnung, denn der Thessalonicher Brief, die gehören ja zu den ersten, die geschrieben wurden, ist 2. Thessalonicher 2,9. Paulus behandelt das Thema der Wiederkunft. Ich muss mich jetzt etwas kurz fassen. Er spricht von Abfall. Es wird offenbart, der Mensch der Sünde, im Griechischen Anomia, vor der Wiederkunft Jesu kommt die Auflösungen der Gebote und der Ordnungen Gottes. Wo man eben sagt, was heißt überhaupt noch Ehe oder Mutter-Kind-Beziehung oder Mann-Frau, und wir können auch Homosexuelle, es sei nur eine Variation und so weiter, akzeptieren. Und in dieser Zeit, wenn also Anarchie und Terror überhand nehmen werden und die Gebote Gottes mit Füßen getreten werden, in dieser Zeit müssen laut den Versen 9 bis 11 Strömungen auftauchen, die Zeichen und Wunder noch nie dagewesenerweise betonen. Und hier steht, der Frevler, der Antichrist wird auftreten in der Macht Satans mit lügenhaften Semaian Teras Dynamis Kräften, Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung. Das ist das Lutherdeutsch, jeglicher Form der Verführung. Und liebe Geschwister, jetzt kommen schwerwiegende Aussagen. Die sollte man fast mit etwas Bange, Zeichen, Wunder und Taten, mit etwas Bangen nur formulieren. Diese selben Ausdrücke stehen in Hebräer 2,4. Und da sagte mal ein sehr guter Bibelkenner, also wird das, was zu Beginn der Gemeinde Jesu kommt, jetzt wird es deutlich, vor der Wiederkunft Jesu wieder auftauchen. Und er sagte, hätte ich nie von einer Pfingst- oder charismatischen Bewegung gehört, müsste ich aufgrund der biblischen Prophetie annehmen, ja genau so etwas muss am Ende der Tage wiederkommen. Am Ende der Tage kommt eine Bewegung, die sieht aus wie die Urgemeinde. Sie hat die genau gleichen Begriffe. Die Bibel gebraucht für die Wunder Satans, für die Wunder des Verführers die gleichen Ausdrücke. Da steht jetzt nicht ein anderes Wort im Griechischen, da steht wiederum Semaion und eben diese anderen Begriffe, wie für die Wunder, die Apostel und der Herr Jesus gewirkt haben. Es sieht also nach außen hin völlig deckungsgleich aus. Am Ende der Tage kommt eine Bewegung mit den Kräften der Urgemeinde. Aber diesmal ist die Quelle nicht aus Gott, sondern, wie es hier unzweideutig heißt, und das muss man jetzt sagen mit klopfenden Herzen, aus Satan. Und wie Alvin ihn ausführte, von denen habe ich diese Zusammenhänge, das würde erklären, warum Seelsorger, wenn sie hinter diese Kulissen schauen, nichts Echtes finden. Und warum diese Strömungen, je näher die Wiederkunft Jesu kommt, und jetzt wird so aktuell, wachsen müssen. Und liebe Geschwister, hätte man vor 20 Jahren jemanden gefragt, was heißt charismatisch, ja, der hätte uns komisch angeschaut. Und heute ist es wie ein Steppenbrand überall eingebrochen. Es brechen alle Dämme. Es ist verheerend. Es hat ein phänomenales Wachstum, und wenn ich da nicht die biblischen Zusammenhänge weiß, durchschaue ich das nicht. Lasst mich noch ein paar Punkte abschließend sagen. Ja, ich hab das nicht vergessen. Diese Zusammenhänge würden erklären, und bitte behaltet das, wir wollen ja vom Wort her diese Strömungen beurteilen, warum diese Ausdrücke Zeichen und Wunder in den Parousie-Passagen, also in den Abschnitten über die Wiederkunft Jesu, weil die Leute schlangen auf Markus 16, sie sagen ja Apostelgeschichte 2, ich will ausgießen meinen Geist in den letzten Tagen über alles Fleisch. Wir leben in den letzten Tagen, also haben wir jetzt diese übernatürlichen Kräfte. Und damit geben sie zu, dass es früher nicht da war. Da sagen sie Leute, Moment, Apostelgeschichte 2 ist Beginn der Gemeinde. Markus 16 steht am Beginn der Gemeinde. Wir leben am Ende der Tage. Um zu wissen, was heute los ist, darf ich nicht Apostelgeschichte aufschlagen, sondern muss 2. Thessalonicher oder Matthäus 24 oder andere Passagen der Bibel aufschlagen, wo die Bibel über die Endzeit redet. Damit ihr, wenn ihr von Wien losfahrt, euch in München zurechtfindet, kann ich euch nicht den Fahrplan oder den Stadtplan von Wien mitgeben. Und da stehen dann tatsächlich die Worte Zeichen Wunder, und das ist mir wirklich wichtig, dass ihr das behaltet. In Matthäus 24, in 2. Thessalonicher, Paulus sagt, was das Kommen unseres Herrn angeht, das ist diese Zeit. Offenbarung, da stehen diese Worte Zeichen Wunder, aber nie neutral, nie positiv, sondern ohne Ausnahme, macht ein Bibelstudium darüber. Immer in Verbindung mit Verführung. Sodass, wenn ich glaube, dass wir in den letzten Tagen leben, und jetzt das Wort Apokalypse erlebt ja fast eine Inflation durch den Golfkrieg, und die Weltmenschen und weltlichen Zeitschriften blasen das Wort Apokalypse hinaus zur Zeit und zur Umzeit, und es war ein Spiegelartikel über diese Ökokatastrophe in Kuwait, und der Spiegel, dieses antichristliche Blatt, zitierte Offenbarung 9, der Brunnen des Abgrunds tat sich auf und ein Rauch stieg auf wie von einem großen Ofen. Und man hatte nicht den Eindruck, dass es der Spiegel kritisch zitierte, sondern eher in Beklemmung. Ich habe schwarz auf weiß da. Wenn wir das glauben und von der Schrift her geübte Sinne haben, müssen wir auch glauben, dass Zeichen und Wunder in noch nie dagewesener Weise an unsere Türen klopfen und uns überrennen. Und genau das ist der Fall. Und die Leute schalten nicht, was wirklich läuft. Liebe Freunde, Johannes war der Größte, der jemals vom Weibe geboren wurde. Wie viele Zeichen tat Johannes?
Johannes der Täufer, der Letzte des alten Bundes. Johannes tat kein Zeichen.
Warum? Fehlt ihm Vollmacht? Nein. Er hatte nichts Neues zu offenbaren. Er war der Letzte des alten Bundes. Es würde erklären, warum der Jesus die Zeichenwundersucht bekämpft hat, das arge und ehebrecherische Geschlecht sucht ein Zeichen. Und ich wiederhole mich, warum die Begriffe Zeichen Wunder in den Abschnitten über die Wiederkunft Jesu ohne Ausnahme in Verbindung mit Verführung stehen. Und hier mündet jetzt auch ein, Markus 16. In die Hebräer 2, 3 bis 4 Stelle. Schaut, ich muss Bibel mit Bibel auslegen. Jetzt ist 9 Uhr, kann ich also nur noch um Stunden handeln, aber ich bin im Landeanflug, der Geist ist willig. Das Mundwerk ist schwach, muss ich da fast sagen. Die Stelle Matthäus 16, 18. Jeder Katholik kennt diesen Vers. Du bist Petrus, auf diesen Felsen baue ich meine Kirche. Wer ist mit dem Fels gemeint? Das gibt Matthäus 16, 18 nicht her. Es kann Petrus sein, es kann Jesus sein, es kann das Glaubensbekenntnis des Petrus sein. Du bist der Christus, der lebendigen Gottes Sohn. Wenn ich die ganze Bibel kenne, der Fels ist in der ganzen Bibel ohne Widerrede immer Gott oder Jesus Christus. Markus 16. Erstens, ich habe eigentlich 5 kritische Anfragen an diese Stelle. Erstens, das ist jetzt nicht Bibelkritik, sondern Textkritik. Sie fehlt in den ältesten Textzeugen. Sie dürfte nicht von Markus sein, diese Stelle ab Vers 9, aber die Frage ist sie kanonisch? Und es ist ein Prinzip, man soll nicht Lehren auf umstrittene Bibelstellen aufbauen. Zweiter Punkt, hier steht ein Partizip aoris, die Zeichen aber, die da folgen, werden denen, die da glauben. Vers 17. Das heißt wörtlich, die Zeichen werden folgen denen, die gläubig geworden sind. Es liegt nahe, dass es die Apostel sind, aber es ist nicht eindeutig. Es wird dann eindeutig durch Hebräer 2. Dritter Punkt, wenn ich diese Zeichen herausgreife, und ihr wisst den Unterschied zwischen Zeichen und Wundern, ich glaube nicht mehr an Zeichen, ich glaube an Wunder. Dann fallen wir zurück auf die Basis. Wir haben wieder neue Offenbarungen. Und dann haben wir das Durcheinander, das heute herrscht. Dann muss ich nach aller exegetischer Redlichkeit nicht nur jetzt das Austreiben von bösen Geistern und das Zungenreden herausgreifen und die Krankenheilungen, sondern auch das heißt hier, sie werden Tödliches trinken und sie werden Schlangen vertreiben. Dann habe ich also hier das Zirkalifläschchen und tue euch ein paar Tropfen in das Glas Wasser hinein und jetzt guten Appetit. Dann gehört das genauso wie eben die anderen herausgegriffenen Zeichen zu den normalen Begleitumständen. Und das ist die Ursünde der Schwärmerei, dass sie das Außergewöhnliche zum Normalen erklärt. Gott kann Leute, die vergiftet werden, sollen bewahren. Der erfolgreichste Missionar des vorigen Jahrhunderts, Ludwig Nommensen, der Missionar von Indonesien, er sollte vergiftet werden und er hat es überlebt. Obwohl seit der Zeit hat er eine Magenschwäche. Andere sind gestorben. Aber das zu fordern als selbstverständliches Begleitzeichen, das heißt Gott versuchen. Und da gibt es tatsächlich so eine verrückte Kreise in den Südstaaten Amerikas, wo da mehr Klapperschlangen häufiger sind und dann tun sie die in einen Korb Und je nach Maß des Glaubens fasst man mal hinein oder man stellt die Füße hinein und einige sterben auch und die musste dann deswegen geschlossen werden und so weiter. Und der letzte Punkt, da heißt es Vers 20, der Herr bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Macht er das heute noch so? Es ist wiederum andeutend von diesem Partizip Aristia, dass es die Apostel waren. Es wird eindeutig durch diese Stelle. Gott hat seine Apostel in dieser Zeit mit Zeichen, Wundern und Taten bestätigt. Am Ende der Tage kommen diese Pseudo-Wunder. Und ich möchte noch eine Zusammenstellung vorlesen, Schleichwerbung für mein Buch. Das war in den 60er Jahren, da hatte ein Dr. Price in Vancouver einen Heilungsfeldzug durchgeführt. 350 Fälle von Heilungen wurden offiziell hinausposaunt. Verschiedene Christen taten sich zusammen, um, also Gemeinden, die Wahrheit dieser Behauptung zu überprüfen. Die Resultate waren: 39 Fälle starben innerhalb von 6 Monaten an der Krankheit, von der sie angeblich geheilt worden waren. 5 der Fälle wurden geisteskrank. Bei 301 Fällen stellte sich nach 6 Monaten heraus, dass sie keinen Nutzen empfangen hatten. Viele gaben dies unumwunden zu. Von 5 wurden berichtet, dass sie tatsächlich geheilt waren, doch litten sie an psychosomatischen Beschwerden, die auf psychiatrische Behandlung ansprachen. Ich füge, wir werden es dann noch ausführlicher behandeln, aber sicherheitshalber ein. Liebe Geschwister, der Hauptgrund, warum das eine Irrlehre ist, mit verhängnisvollen Folgen, so sehr Gott heilen kann, aber das ist eben der Unterschied zwischen der apostolischen Zeit und der heutigen Zeit. Jakobus 5, Gott hat es in die Gemeinde hinein verlagert und nicht mehr ein Zeichen für die Ungläubigen. Kommt, wir haben hier einen Gelähmten und jetzt kommt alle Ungläubigen und Fernsehen und Radio und wir legen jetzt die Hände auf und dann springt er aus dem Rollstuhl und dann glauben alle Zuschauer. Nein, Jakobus 5, er rufe die Ältesten, nicht den Wunderheiler. Gott hat es in die Gemeinde hinein verlagert, nicht mehr zeichenhaft. Und dann steht es in der Souveränität Gottes. Der Hauptgrund, warum es eine Irrlehre ist, dass Heilung im Kreuzesopfer Jesu eingeschlossen ist. Römer 8, 23 sagt Paulus, wir warten auf des Leibes Erlösung. Der Leib ist nicht erlöst. Das ist zukünftig. Hier also lebt der Schwärmer im Vorgriff. Das ist der Grund, warum wir altern, warum wir sterben, warum uns die Haare ausgehen. Denn hinderlich wie überall ist hier der eigene Haarausfall. Randbemerkung von mir. Und ich lese jetzt noch abschließend etwas vor. In Brasilien, da gibt es einen Mann, der behauptet, ist glaube ich ein gewisser David Miranda, er spürt sofort, wenn er jemanden mit Glatze, also Haare sind ein gewisser Schutz, Reinhold, die Hände auflegt, spürt er, wie da sofort ein elektrischer Strom durch den hindurchgeht. Ich habe hier eine hochinteressante Korrespondenz von dem Pastor Helmut Weidemann von Gießen in Zusammenhang mit einem sogenannten Heilungswunder Reinhard Bonke. Du hast glaube ich diese Korrespondenz auch mal bekommen, Reinhold, oder? Naja, auf Kassette, gut. Weidemann ist ein begnadeter Verkündiger. Er ist von der Freien Evangelischen Gemeinde, hat am Sonntagvormittag ungefähr 1000 Leute zu Füßen seiner Kanzel. Und da ist also wirklich positives Gemeindewachstum, worüber uns wir von Herzen freuen. Und da war ein großer Sensationsbericht, dieses Mädchen Claudia Sintz, vor Bonke, nach Bonke. Und dann schrieb Bonke die einzelnen Stationen an und er wurde immer wieder, da schrieb Weidemann, entschuldigt, die einzelnen Stationen an, wurde immer wieder umgereicht von Jesus aus Düsseldorf, von der die Charisma kommt, zu dem Missionswerk von Bonke, Christus für alle Nationen. Dann bekam er endlich die Adresse, er schrieb die Claudia Sintz an, es kam keine Antwort. Er schrieb sie nochmal an, wiederum keine Antwort. Er schrieb ein drittes Mal an, keine Antwort. Dann schrieb Weidemann an das Missionswerk von Bonke. Und ich habe hier etwas vergessen. Bevor ich das dann hiermit belegen möchte, abschließend, ich habe dann noch so eine Gegenüberstellung aus so einem englischen Flugblatt aufgelistet. Biblische Wunder und heutige Wunder. Biblische Wunder immer erfolgreich, moderne Wunder gewöhnlich nicht erfolgreich. Biblische Wunder keine bekannten Rückfälle, moderne Wunder zugegebene Relapses, Rückfälle. Biblische Wunder, Heilung fast immer sofort oder beinahe sogleich. Moderne Wunder gewöhnlich nicht sogleich, oft sehr allmählich. Biblische Zeit, Auferweckung von Toten, keine Auferweckungen. Biblische Zeit, alle Arten von Krankheiten, moderne Wunder, gewöhnlich psychosomatische Beschwerden. Biblische Zeit, keine beobachtbare Abhängigkeit von psychologischen Techniken und heutige Zeit, auffällige Abhängigkeit von psychological build-up, psychologischen Techniken. Das mag jetzt einige überraschen, aber Bonke ist ja der Mann, der vielleicht am bekanntesten geworden ist mit sensationellen Heilungen und Zeichen und Wundern. Zurück zu dieser Korrespondenz, Helmut Weidemann schrieb dann Christus für alle Nationen an und da schrieb der Sekretär von Bonke, der Pfarrer Rolf Zilbig, Folgendes zurück. Die bezeugten Heilungen sind Spontanzeugnisse für die Christus für alle Nationen nicht verantwortlich zeichnet, sondern die betreffenden Personen. In Afrika war eine Mitarbeiterin nur zum Zwecke beschäftigt, diesen Zeugnissen nachzugehen, sie zu prüfen und sie aufzulisten. Das war mühsam. Und im Nachhinein müssen wir sagen, die Ergebnisse, Klammer, Menschen, die dadurch zum Glauben kommen, stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand. Es mag ein Hinweis sein, dass Golgatha wichtiger als Heilung ist, schreibt der Sekretär von Bunke. Und dann schrieb Weidemann als freundlicher und vornehmer Mann zurück. Auf der Feuerkonferenz in Frankfurt, die war, glaube ich, im Sommer 88, Einladung, Auftakt zur größten Geistesausgießung Europas. Also an Minderwertigkeitskomplexen leiden diese Leute nicht. Ich selbst und erlebte, wie von Reinhard Bonke nicht wenige deutsche Personen mit großen Halleluja-Rufen als gerade geheilt der Menschenmenge vorgestellt wurden. Aber in ihrer Zeitschrift ist trotz ihres Versprechens nicht einmal ein einziger von Ärzten attestierter Heilungsbericht einer Person aus der BRD erschienen. Wie soll das mit dem Wahrheitsgebot vereinbart werden können? In Ihrem Brief schreiben Sie, dass das wohl ein Hinweis darauf sei, dass Golgatha wichtiger als Heilung sei. Das glaube ich allemale auch. Aber warum spricht Reinhard Bonke mehr von Zeichen und Wundern als von Golgatha? 4 Videokassetten habe ich von Ihrem Missionswerk, aber auf allen nimmt die Heilung und der damit verbundene Rummel, Klammer, es tut mir wirklich in der Seele weh, dass man das nicht anders bezeichnen kann, mindestens 90% des Inhalts ein. Will man die angeblichen Wunder nachprüfen, dann ist plötzlich ihr Auftrag die Verkündigung, obwohl sie in ihrer Werbung zu den Veranstaltungen ständig von Evangelisation mit Zeichen und Wundern sprechen. Was für eine Verdrehung biblischer Prioritäten verbunden mit Heilungsberichten, die meist keine sind. Ich glaube wirklich an die Macht und Kraft Gottes, auch hinsichtlich körperlicher Heilungen, aber so geht es nicht. Lügenhafte Zeichen, Kräfte und Wunder. Ich bete zum Abschluss noch und dann machen wir mal Fragen oder was immer.
Du hast sehr, sehr starke Aussagen gemacht. Ich würde sagen, bleib da stehen, mach die Brust frei. Jetzt kommen die schweren Fragen. Die Aussagen waren eine Herausforderung. Und ich möchte euch ermutigen, einfach Fragen zu stellen. Dadurch kann manches geklärt werden. Es muss niemand jetzt irgendwie mit einem Missverständnis nach Hause gehen. Und der Alexander wird dankbar sein, wenn er manches präzisieren kann. Ja, ein paar Minuten werden wir uns gerne dafür nehmen.
Marco? Vielen Dank für euer geduldiges Zuhören.
Wir sind gerade eine Idee gekommen von dieser Trilogie Zeichen und Taten. Könnte es sich das so verhalten, dass diese charismatische Powerbewegung in der katholischen Kirche deshalb so wunderbar Fuß fassen konnte, weil die Sakramentstheologie eigentlich ja schon das vorwegnimmt?
Naja, das steht ja wirklich, das hat ja Herbert Mühlen in Erneuerung und Kirche und Gesellschaft zugegeben. Herbert Mühlen ist der Leiter der katholisch-charismatischen Erneuerung in Deutschland, sitzt Paderborn. Ich habe das auf dir, aber ich versuche jetzt so ziemlich wörtlich wiederzugeben. Die Erfahrung zeigt, dass Leute, die mit der charismatischen Bewegung Erfahrung haben, eine tiefe Beziehung zu den Sakramenten bekommen, vor allen Dingen zur Eucharistie. Und das geht parallel. Sakramentslehre und charismatische Phänomene.
Und wie kann man da jetzt dann noch den Bogen zu den anderen charismatischen Bewegungen finden? Gibt es dort auch eine ähnliche Begleiterscheinung wie die Sakramentstheologie in der katholischen Kirche?
Nein, es ist ein Geist der unerhörten Anpassung. Er spricht sehr evangelikal im Evangelikallager. Führt uns vor Augen, wie das ja apostolische Kräfte sind und Gott ja derselbe ist. Das ist also einer ihrer Schlüsselverse, Hebräer 13,8. Den habe ich vergessen aufzuschreiben, schreibe hier noch hin. Und mit dem Zitat dieses Verses implizieren sie etwas, was dort gar nicht steht. Sie tun nämlich so, als würde dort stehen, Gott handelt gestern, heute und in aller Ewigkeit gleich. Dass Gott derselbe ist, bezweifelt kein Mensch. Aber dort steht eben gerade nicht, dass Gott immer gleich handelt, sondern Gott hat manchmal und auf mancherlei Weise zu uns geredet, zu den Vätern durch die Propheten. Hebräer 1,1. Polymorphos und Polytropos. Im Griechischen. Nee, Polymeros und Polytropos, so muss das heißen, nicht, dass ich da was Falsches sage. Also auf verschiedene Weise. Und ich habe allerdings einen, das können wir dann auch noch fotokopieren, im Englischen einen Bericht da über die Entstehung der katholisch-charismatischen Bewegung. Und die Katholiken mussten die Anleihe machen von den protestantischen Charismatikern. Sie lasen die Bücher von Wilkerson, Kreuz und Messehelden, und Sherrill, Sie reden in anderen Zungen. Ist das bekannt, John Sherrill? Er ist der Ghostwriter wahrscheinlich auch von Kreuz und Messehelden. Ghostwriter von Glücklichsten Menschen auf Erden, Ghostwriter von Keulenbums Die Zuflucht. Und Chefredakteur von Norman Vincent Peels Zeitschrift Signpost. Und Norman Vincent Peel ist ein Irrlehrer höchsten Grades, der öffentlich sagte, es gibt verschiedene Wege zu Gott, ihr braucht nicht von neuem geboren werden, ihr habt euren Weg, ich habe meinen Weg. I found eternal bliss in a Shinto Shrine. Ich habe ewige Seligkeit in einem Shinto Shrine gefunden. Der Chefredakteur dieses Mannes ist John Sherry, der ein Redakteur war, ein hochbegabter Schreiberling, und die Katholiken lasen diese Bücher, versuchten diese Techniken mit Gebet und das Zungenreden und die Geistestaufe mit Handauflegen. Es hat nicht geklappt, sie mussten Anleihe machen von den Protestanten. Und dann beginnt es tatsächlich, 67, und auf einmal verbindet sich derselbe Geist, der vorher so zum Teil bibeltreu sprechen konnte, mit den ganzen katholischen Irrlehrern. Ich werde am Samstag noch ein Dia an die Wand werfen, ein Zitat von David Duplessis, wo er sagt, dass erstaunlich ist, dass die Erweckung vom Pfingsten am meisten ist in den liberalen Kreisen. Mr. Pentecost, ich zitiere wörtlich, weniger bei den Evangelikalen und gar nicht bei den Fundamentalisten, das wäre eine Bibeltreue. Und er sagt, ich habe es weltweit beobachtet. Also da kann man merken, dass hier etwas falsch ist. Ein Geist, der sich mit den Liberalen im protestantischen Lager verbunden hat, allerdings auch natürlich bei echten und wirklich treuen Kinder Gottes anbricht. Haben wir noch Fragen? Ja?
Ich habe kürzlich ein Bericht gelesen von einem Freund, der in Jordanien arbeitet unter Moslems. Und er berichtet, dass eine irakische Familie geflüchtet ist jetzt während dem Krieg vom Irak nach Jordanien. Und bei dieser Flucht ist der Mann und das Kind umgekommen. Die Frau ist allein dann nach Jordanien gekommen. Sie war unterwegs mit einem Bus. Und als sie aus dem Bus ausstieg in Jordanien, erschien ihr ein Mann im Licht umhüllt. Und es war für sie sofort klar, dass es Jesus ist. Und dieser Mann sagte zu ihr, geh nach Amman, die Hauptstadt von Jordanien. Dort wirst du eine Bibel bekommen, lies sie. Und diese Frau war sofort überzeugt, dass das Jesus war, überglücklich. Und Das ist von einer Person, von einem Freund, den ich kenne, geschrieben worden, der nicht als Charismatiker gilt. Wo würden Sie so etwas einordnen? Also ich habe sonst schon von anderen Moslems Berichte gelesen, die auf diese Art Christen geworden sind. Und zwar war das nicht ein riesen Tamtam, sondern wirklich, ich denke,
Ja, man hört solche Berichte immer wieder. Also, so sehr man sich ja einerseits freut, dass Moslems zum Glauben an Jesus kommen, andererseits, ich höre diese Berichte, ich will auch nicht mit dem theologischen Rasiermesser darüber, aber wir sollten skeptisch sein. Also nicht leichtgläubig. Es sind hier Fragen. War das wirklich Jesus? Also wenn es ein Engel war, könnte ich es ja noch eher schlucken. Weil der Herr Jesus sagt, vom Wirken des Heiligen Geistes in Johannes 16, wenn der Geist kommen wird, wird er den Menschen die Augen öffnen, Johannes 16, die Verse 9 und folgende, über die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Ich bin bei solchen Jesus-Erscheinungen immer zutiefst skeptisch, weil der Herr sagt, ihr werdet mich nicht sehen. Und dann, welcher Jesus ist das? Es müsste eigentlich der von Offenbarung 1 sein. Augen wie Feuerflammen und so weiter. Wenn sie eine Stimme gehört hätte, oder wie bei Cornelius, das wollen wir in den Rahmen stehen lassen, ja? Gehe hin, sende nach Joppe zu einem Mann, der bei Simon den Gerber wohnt. Wenn solche apostolische Zustände sind, wir müssen andererseits wissen, dass der Moslem ja zutiefst in Okkultismus versteckt ist. Er sagte, der Kamelmissionar Wassermann, der Islam ist kollektive Besessenheit, diese Art geht nur durch Beten und Fasten. Und Leute, die stark okkult durchseucht sind, die haben Visionen, Stimme, Entrückungen. Ich weiß nicht, kennst du das Buch Aller mein Vater, Bill Bescheid? Also ich war schockiert. Er sagte, Benedikt Peters, als er das las, er sagte, ich bin entsetzt. Das Buch hat alle Kennzeichen der endzeitlichen antichristlichen Verführung. Und die Grundlüge des Islams, dass man zu Gott kommen kann, außerhalb von Jesus, denn hier wird erst Gott Vater vorgestellt, dann Gott Sohn und dann bekommst du noch die Geistestaufe und lernst Gott den Heiligen Geist kennen. Und das ist die Grundlüge des Islams, dass ich ohne Jesus zu Gott komme. Und also, ich war erschüttert, dass man das schluckt, aber... Und ich will mich freuen. Und Gott ist souverän. Und Gott hat auch einmal durch einen Esel gesprochen. 4. Mose 22. Große Trostpassage für alle Evangelisten. Wenn Gott durch einen Esel mal reden kann, ich habe es ab und zu auch mal für uns. Auch durch Alexander Seibel. Und Gott kann ja das verwenden, dass wenn sie dann das Wort, die Bibel in die Hand bekommt, dass diese Frau dann wirklich durch das Wort im Glauben zunimmt. Ich möchte zwei Dinge noch abschließend sagen. Zitat von Watch Millie, ein Erlebnis in Frage stellen ist der erste Schritt der Befreiung und nicht ein Zweifel an Gott, sondern an sich selbst. Und mein Grundzeuge, warum ich skeptisch bin, ich habe leider die Unterlagen vergessen, aber ich, Reinhold, hast du es? Sadhu Sundar Singh. Der ist der Patron Saint, der Schutzheilige Indiens. Und der ist mein Zeuge, Sadhu Sundar Singh, ist ja sein Name ein Begriff. War mir immer sympathisch. Er war ein Mann ungeheurer Hingabe. Er war bereit, alles für die Nachfolge Jesu zu geben. Er ging damals auch in den 30er Jahren, er starb 1929, also in den 20er Jahren ins verbotene Tibet. Da kam man von so einer Reise nicht mehr zurück. Er hat also einen Einsatz gehabt, er kann keiner von uns auf der Eifrigste ihm nicht einmal das Wasser reichen. Sadhu Sundar Singh. Und seine Bekehrung war durch eine Christusvision und er wurde dann immer in die geistige Welt versetzt. Und hat ein ganzes Buch geschrieben über Gesichter aus der jenseitigen Welt. Von diesem Buch waren die Leute der Swedenborg-Gesellschaft so begeistert, dass sie ihm dann ihre Bücher schickten. Und in der Biografie von Bischof Appasamy, Sundar Singh, las ich das dann, diesen Briefwechsel. Und ich zitiere wörtlich, ein Brief, November 1928, ich rede oft mit Swedenborg in meinen Visionen. Er nimmt im Himmel eine hohe Stellung ein, er ist ein herrlicher Mann, er ist ebenso wie ich ein sehr, sehr klarer Gesichter. Liebe Geschwister, Swedenborg war der größte Spiritist des 18. Jahrhunderts. Der sagt, in sich habe sich die Wiederkunft Jesu erfüllt. Und wenn Swedenborg im Himmel ist, dann sitzen wir im falschen Dampf. Mitte formuliert. Und ich habe das manchen in Indien auch gezeigt, weil Sadhusunder Singh nochmals Hingabe und jetzt Lehre trennen. Sadhusunder Singh ist ein Mann von der Hingabe, kann man nur in Ehrfurcht den Hut ziehen. Und da sage ich den Leuten, wenn ein Mann wie Sadhusunder Singh betrogen werden konnte, und zwar restlos, und mir hat auch Kurt Koch, der hat den noch in Schutznamen gesagt, als ich ihm diese Dinge sagte, sagte, na, wenn das stimmt, ist es Spiritismus. Wenn ein Mann wie Sadhusunder Singh betrogen werden konnte, dann kann jeder von uns betrogen werden, wenn er sich auf solche übernatürlichen Offenbarungen verlässt. Der Glaube lebt vom Wort und nicht vom Wunder. Wir wollen es als Anfangsereignis stehen lassen. Ich freue mich, ich habe immer nur Angst für Leute, die noch jung im Glauben sind und lesen das, oh wunderbar, da ist denen Jesus erschienen. Denn der große Apostel Paulus hat ja 14 Jahre darüber geschwiegen, dass er im dritten Himmel war. Warum? Damit es sich nicht überhebe. Und ich sage den Leuten, hört auf damit Reklame zu machen, das gehört nicht auf die Kanzel. Und ich sage es mir zu Schande, ich kam mir früher gut und interessant vor, wenn man so Geschichten erzählte von Dämonenaustreibungen und dergleichen, Gott hat sich nicht dazu bekannt und es tut mir heute leid und zum Teil sind wir ebenfalls in die Irre gelaufen und auch in einen Art frommen Spiritismus miteinander. Die wahrhaftigen Diener Gottes werden versuchen, immer das Wort in den Mittelpunkt zu stellen. Denn wir leben in so einer erlebnishungrigen Zeit. Also ich will mich freuen, Gott kann alles gebrauchen. Das erzählte uns Patrick Johnson, als er an der Freien Theologischen Akademie in Gießen sprach, von einer Perserin, wenn man sie fragt, wie kamen Sie zum Glauben? Ich kam durch Khomeini zum Glauben. Ja, das klingt irgendwie komisch, Khomeini als Evangelist, ja. Wie ist denn das möglich? Und sie sagte, ich sah das Gesicht dieses Mannes und es war so voll Hass, dass ich wusste, der Islam ist nicht die Antwort. Und dann hat sie gesucht und fand sie Jesus. Also Gott kann alles gebrauchen. Ich will mich freuen, dass diese Frau, die so viel Not erlitten hat, das Wort Gottes in die Hand bekommen hat und an Jesus gläubig geworden ist. Aber ich wäre nach wie vor skeptisch und würde solche Geschichten nicht verbreiten. Weil ihm eine so große Gefahr ist, dass dann sehr schnell der Feind das imitiert. Ohne dass ich das letzte Urteil fällen will, dass, und Gott, darf ich eines noch sagen zu diesem Zeichen-Wunder-Bereich? Zeichen-Wunder in sich, wir sagen auch Matthäus 7, beweisen gar nichts. Das glauben viele, das glaubte auch ich, als ich jung im Glauben war, wenn bei einem Verkündiger große Taten geschehen, das ist doch die Kraft Gottes, die große ist, so wie die Samariter meinten mit dem Zauberer Simon. Matthäus 7, Vers 22. Es werden viele, das ist tragisch, was hier steht, es steht hier nicht wenige. Es werden viele zu mir sagen an jenen Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, und jetzt ist interessant, es werden die Dinge aufgezählt, die diese Strömungen in unseren Tagen so besonders betonen. Geweissagt, Dämonen aus, also böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan, in deinem Namen. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weil ich es von mir übeltät. Zeichen und Wunder in sich beweisen gar nichts. Wenn sie im Namen Jesu geschehen. Und wenn ihr diese Glaubensinformationen von Madinger lest, das las ich noch, als ich da vor bald zwei Jahrzehnten in Wien war. Was ist der Beweis, dass die katholische Kirche stimmt? Ihre Wunder. Nur, und darf ich da noch was erzählen? Als ich in Belgien war, da hatten wir Vorträge zu allen möglichen, unmöglichen Themen und dann wurde ich gebeten, und das war meines Wissens das einzige Mal, dass ich dieses Thema hatte, über Mariologie zu sprechen. Und anwesend war auch ein Mann, der ein ganz überzeugter Anhänger dieser Marienvisionen ist. Menschlich ein feiner Mann, und er sagt, es werden jetzt die Marienmissionen noch mehr zunehmen. Er sprach da von Jugoslawien, Matthieu Gore, oder so ähnlich spricht sich das aus. Ich habe immer Probleme mit diesen Vokabeln der serbokratischen Sprache. Willi, du kennst ja vielleicht meine Definition der Verkalkung, der Übergang von der Software zur Hardware, aber jetzt nur eine Randbemerkung von mir. Und dann sagte dieser Mann zurück nach Belgien, wenn die nach Lourdes kommen, da wären die wenigsten geheilt. Aber sie sind innerlich verändert. Diese Leute haben auf einmal eine innere Kraft, ihr Leid zu ertragen. Sie strahlen eine Zufriedenheit, eine Freude aus, eine Geborgenheit, eine Gewissheit. Und sie sind bereit, sich von Herzen dann für andere Menschen einzusetzen. Und dann stand die ungeschriebene Frage im Raum. Und Sie, Herr Seibel, wollen wir möglich sagen, dass das von Deutung hat. Ich denke, jetzt bei Lourdes sind wir uns alle einig, sie geschehen im Namen Marias. Also auch der unterbelichteste Evangelikale sollte wissen, das ist nicht der Heilige Geist. Aber was sagt man dann zu einem Mann, der einen solch ein Zeugnis von Auswirkungen gibt? Also davon bin ich schon längst abgekommen, mich von diesen Dingen beeindrucken zu lassen. Und dann sagt der Herr, Vers 24, die Echten, die waren nicht wieder so groß, womöglich Reklame machten mit ihren unwahrscheinlichen Wundern und Erlebnissen, darum, weil diese meine Rede hört und tut sie, gleicht einem klugen Mann, der dem Wort Gottes gehorcht. Reinhold, du wolltest was sagen?
Nicht zum Thema, ich wollte nur abrunden dann.
Haben wir noch Fragen oder ist es sogar?
Was ich sagen wollte, ist, was ich heute neu irgendwie mitnehmen konnte, ist die Tatsache, dass es große Männer Gottes gibt, vor denen wir mit Ehrfurcht und mit Respekt und mit Achtung reden und stehen können, von denen wir so manches oder viel lernen können, und dass sie dennoch, wenn man die Basis des Wortes verlässt, irregeleitet werden konnten. Und das macht mich schon demütig. Erstens einmal, wir brauchen nicht geringschätzig, und wir haben das auch heute nicht getan, über andere reden. Es ist der Respekt durchgekommen beim Alexander auch. Aber mich selber beugt es, weil ich merke, wir stehen in einer Gefahr, wenn wir den Boden des Wortes verlassen, wenn wir irgendwelche andere Kriterien hernehmen, seines große Daten, seines große Männer oder was weiß ich. Wir stehen in einer immensen Gefahr. Und mir ist das heute plastischer und drastischer vor Augen gekommen als schon lange, glaube ich. Und von daher glaube ich, dass wir gut tun, uns diese Tage mit der Thematik zu beschäftigen. Morgen wird es weitergehen. Ich runde es jetzt ein bisschen so ab. Danke, Alexander, als für diesen Frageblock. So, der Herr will, wird es morgen um 19 Uhr weitergehen. Wir haben den Alexander gebeten, spezieller auch den Korintherbrief morgen herzunehmen. Heute haben wir stark Johannes-Evangelium und Hebräerbrief etc. gehabt. Aber wir werden einfach dort anschließen. Und gerade zum Korintherbrief gibt es ja einige heiße Fragen, die uns morgen beschäftigen sollen. Braucht nicht mehr erwähnen, Samstag um 17 Uhr, für die, die morgen nicht kommen können. Worauf ich noch einmal hinweisen möchte, ist Büchertisch und die Möglichkeit, Kassetten auf einem Zettel